Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch
cool,
schmecken.
Ja wunderbar, dann freue ich mich heute in Hamburg zu sein ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Savas
Joban. Ja, perfekt. Das machen die wenigsten, ja. Das war gut.
Wunderbar. Savas Joban, herzlich willkommen im Butterbrot-Podcast. Ich freue mich echt jedes Mal wahnsinnig, wenn ich mich mit Extremsportlern unterhalte, weil es gibt eigentlich wenig Leute oder es gibt wenig Leute auf unserem Planeten, die komplett all-in sind, was ein Thema angeht. Und bei Extremsportlern erkennt man es halt auch immer ganz besonders. Und dementsprechend habe ich jetzt heute dich als Ultramarathonläufer zu Gast. Wir gehen gleich auf deine Story ein, was du alles gemacht hast. Aber lass uns vielleicht so starten, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, Ultramarathonläufer zu werden? Und was ist denn überhaupt ein Ultramarathon?
Also erstmal sehe ich mich gar nicht als klassischen Ultramarathonläufer.
Okay.
Ich sehe mich eher als Extremsportler. Mhm. Und ein Extremsportler könnte auch ein Allrounder sein, also ein Multisport. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwann mal Projekte anzugehen, wo ich extrem rudere oder extrem schwimme. Also es kann alles kommen. Laufen ist natürlich ein großer Teil meines Lebens, aber ich will mich nicht limitieren. Also ich will grenzenlos sein. Deswegen kann ich mir sehr viel auch anderes vorstellen. Und ja, das reizt mich auch. Immer neue Herausforderungen, etwas Neues lernen, da dann richtig ehrgeizig sein. Deswegen sehe ich mich nicht als klassischen Läufer. Aber was war die Frage jetzt nochmal? Tut mir leid.
Wie du zum Ultramarathonlaufen gekommen bist und was überhaupt der Ultramarathon ist.
Ja, also ich habe angefangen, ich hatte eine spontane Reise, wo ich mit dem Rad gefahren bin, von Hamburg nach Sevilla, nach Südspanien zu meiner Gastfamilie. Das war auch eine ganz spontane Reise. Das sollte auch kein Extremsport sein. Und auf dieser Reise habe ich das ja so für mich entdeckt, wo ich gemerkt habe, boah, das gefällt mir einfach, das Abenteuer oder ja, an seine vermeintlichen Grenzen zu gehen. Aber mein Rad ließ sich dann in Sevilla, bin dann zurückgereist und fing dann an, längere Distanzen zu laufen. Also laufen bin ich schon immer gewesen, aber dann längere Distanzen so danach dann. Und ja, das hat mir auch mega gefallen, weil ich gemerkt habe, dass ich beim Laufen fühle ich mich einfach richtig frei. Also ich bin auch so ein relativ unruhiger Mensch, jetzt gerade hier zu sitzen, wird auch eine Challenge für mich.
Okay.
Deswegen bin ich beim Laufen so richtig einfach frei, ich kann kreativ nachdenken und ich denke beim Laufen gerade so, wenn du an deine Grenzen gehen willst, kannst du das auch machen, indem du halt richtig lange Strecken läufst. Und ich bin dann mal von Hamburg nach Bremen gelaufen, zu meiner Familie, das sind am Stück so 100 Kilometer. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt will ich noch längere Distanzen am besten wieder mit einem Abenteuer kombinieren. Dann ist es so entstanden, dass ich Etappenläufe, also mehrtägige, mehrwochige Läufe angefangen habe.
Okay, crazy. Also wie lange hast du dann gebraucht damals von Hamburg nach Bremen? Wie lange läuft man da?
Boah, ich weiß gar nicht. Ich bin so 9 Stunden gelaufen. Und das ist eigentlich eine gute Zeit, auch wenn es mir nicht um die Zeit geht.
Ja.
Gerade bei meinen Abenteuern, da bin ich ja komplett auf mich alleine gestellt. Ich habe kein Begleitfahrzeug. Ich habe eine Tasche dabei. Ne? Beim Rennen ist es auch ein bisschen schwierig mit Tasche. Deswegen geht es da nie so auf Zeit, aber es ist halt die Distanz.
So. Okay, sondern der Weg ist das Ziel, ja, dann sozusagen. Genau. Weil das habe ich auch festgestellt. Du hast ja schon immer irgendwie dann, oder auch das, was du jetzt gerade mit Sevilla erzählst, du hast ja dann schon immer Ziele rausgesucht, die einfach weiter weg sind, weil du hättest ja auch rein theoretisch die 100 Kilometer auf der Aschebahn abreißen können, um zu gucken, ob du es schaffst. Aber der Weg ist halt dann schon geiler, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja,
das ist es. Und was ist dann ein Ultramarathon? Also was unterscheidet einen normalen Marathon von einem Ultramarathon?
Ein Ultramarathon ist alles, was da drüber geht und grenzenlos. Also alles, was über einen Marathon ist, 50, 60, 70, 80, ohne Grenzen, ist gilt als Ultramarathon.
Okay, ja. Alles klar. Also das heißt, von Hamburg nach Bremen war dann der erste Ultramarathon, den du gelaufen bist?
Ja, war jetzt kein offizieller Lauf. Ja. Ich bin dann, das war auch wieder so ganz spontan. Ich bin davor natürlich, ich habe ja ganz viel, mein Leben lang auch schon Lauferfahrung. Ja, das sollte auch einfach so eine Savage-Aktion sein, wo ich einfach sage, ich laufe jetzt, habe meine Familie vorher angekündigt, ich laufe jetzt zu euch. So, ich bin immer mit dem Zug gefahren, oder mit dem Rad bin ich auch schon mal dahin gefahren, aber Laufen hat noch gefehlt gehabt.
Und was hat die Family dann gesagt, als du gesagt hast, ich laufe jetzt zu euch?
Ja, die sind das mittlerweile so gewohnt, das ist nichts mehr Außergewöhnliches für die. Ich könnte alles erzählen, die werden so, ja, okay. Das ist so für die ganz normal schon geworden. Ich bin auch tatsächlich der Einzige in meiner Familie, der wirklich Sport treibt. Ne? Also meine Geschwister, die machen gar keinen Sport. Und ich denke, das hat was damit zu tun, weil ich halt wirklich, weil die sich denken, wenn das Sport ist, was du da machst, dann will ich gar keinen Sport machen, ne? Ich denke so, nein, nein, man kann auch, ja, hobbymäßig ein bisschen was machen, aber,
Ja,
ja.
also das heißt aber dann auch, dass du das jetzt Vollzeit machst.
Ja.
Geil. Also geht für dich dann auch so ein kleiner Traum in Erfüllung?
Auf jeden Fall, ich bin jeden Tag dankbar. Erst gestern habe ich drüber nachgedacht. Das war aber auch ein langer Weg, ne? Also ich habe mich dazu entschieden, dass ich das beruflich machen möchte, auch wenn das gar nicht danach aussah oder die Wahrscheinlichkeit vielleicht sehr gering ist, als Extremsportler so eine Nische daraus einen Beruf zu machen. Aber ich habe dran geglaubt und ich habe sehr viel Potenzial gesehen. Ich habe gesehen, dass man viele Menschen damit erreichen kann. Und am Ende ist alles halt einfach, ja, wie gesagt, der Glaube an sich selbst. Und es war ein langer Weg. Aber
Wo hat der Weg so richtig angefangen für dich?
das ist eine gute Frage. Eigentlich wollte ich als Kind, wollte ich auch mal Sportler werden. Ich wollte damals Fußballprofi werden, wie viele andere wahrscheinlich auch. Es hat dann aber leider nicht geklappt, weil, ja, Mangel der Talent will man nicht mal ganz zugeben und sagt aber, ja, ich habe eine Verletzung gehabt und dann,
Aber
nee.
Laufen alleine reicht halt auch nicht fürs
Ja,
Fußball, gell? Ja.
genau. Und ja, der Sport an sich war dann immer ein Teil, also der größte Teil meines Lebens. Das sagen jeder, der mich kennt, seitdem ich krabbeln kann, bin ich wirklich die ständig in Bewegung. Auch die Kindergärtnerin kam zu meiner Mutter, meinte, ja, melden Sie ihn irgendwo im Verein an, der ist ja sehr aktiv. Und seitdem war eigentlich immer, wollte ich mich verwirklichen. Ne? Als man dann in ein Alter kam, wo man ja sich Gedanken gemacht hat, was man in der Zukunft machen möchte, so nach der Schule, ob man studieren möchte oder eine Ausbildung anfangen möchte. Ich habe mich nirgendwo gesehen, ich konnte mir nichts vorstellen. Ich hatte einfach so meine Bestimmung nicht gefunden. Und das ging eine ganz lange Zeit so in meinem Leben, wo ich einfach planlos durchs Leben gelaufen bin, wortwörtlich. Und habe dann irgendwann doch eine Ausbildung gemacht als Sport- und Fitnesskaufmann immerhin. Mich dann als Personal Trainer selbstständig gemacht. Aber so zufrieden und glücklich war ich noch nicht. Ich wollte mich immer schon verwirklichen. Ich habe immer diesen Wunsch gehabt. Und nur wenn du keine Vision hast, wenn du noch nicht weißt, wohin, was es sein soll, wo du hin möchtest, dann bringt dir das auch nichts, wenn du ehrgeizig bist und Energie hast. Ich war immer sehr ehrgeizig. Ich habe nie Motivation gebraucht. Aber ja, hatte meine Vision noch nicht. Und dann bin ich so ein Mensch, der einfach Dinge angeht, ohne groß nachzudenken, in der Hoffnung, dass sich dann etwas ergibt, dass ich meinen Weg dann finde. Und dadurch ist halt diese Radreise entstanden, wo ich mir einfach ein gebrauchtes Rad besorgt habe und billiges Equipment und 6 Tage später bin ich einfach ja, losgefahren nach Sevilla. Und auf der Reise habe ich das so geliebt und lieben gelernt. Noch bevor ich in Sevilla ankam, rief ich einen Kollegen an in Madrid und habe ihn angerufen und gesagt, ich werde Extremsportler. So,
Yo,
also
geil.
ich will das machen. Das ist so voll mein Ding. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, habe dann schon Visionen gehabt, habe schon Pläne gehabt und ich war noch nicht mal in Sevilla und dann konnte ich es kaum abwarten, anzukommen, nur um zurückzureisen und dann richtig loszulegen. Und seitdem hat es mich richtig gepackt. Dann habe ich alles andere nur noch nebenbei gemacht, bis ich dann wirklich alles aufgegeben habe, alles auf die eine Karte gesetzt habe, auch wenn ich keinen Cent damit verdient habe. Alles auf Plan A, Plan B gab es nicht mehr, bewusst nicht mehr, weil ich einfach stur wollte, dass Plan A klappt. Und das waren halt keine einfachen Zeiten, ne? Also die Familie war natürlich auch dagegen. Ich habe eine traditionelle türkische Mama und da gibt's sowas nicht. Da kannst du nicht einfach deine beruflichen Perspektiven nicht folgen und sagen, ja, ich werde jetzt Extremsportler, Mama, und ich werde damit irgendwie mein Geld verdienen irgendwann. Natürlich hat keiner dran geglaubt und ich war wirklich ganz alleine mit dem Traum. Und das ging eine ganz lange Zeit so. Das hört sich so easy an, aber ja, es ging eine ganz lange Zeit so, wo es einfach danach gar nicht aussah, als wenn ich irgendwie da was damit verdienen können.
Wann war die Radreise nach Sevilla, um es mal zeitlich
Das
einordnen zu
war
können?
sogar während der Corona-Zeit,
Ah,
gerade wo
okay.
es noch ganz frisch war.
Ja.
Also vor
Drei
3 Jahren,
Jahren, ja.
genau, vor 3 Jahren also eigentlich. Und ja, und dann war ich hartnäckig. Und dazu könnte ich jetzt noch weiter viel mehr erzählen, aber jetzt bin ich einfach nur froh. Seit meinem letzten Projekt jetzt mit in Peru hat sich einiges verändert. Und man kann das immer nicht so ganz realisieren. Und ich bin einfach nur dankbar. Ich bin wirklich einfach nur dankbar. Aber verglichen zu dem, was ich alles noch vorhab und was sowieso nicht habe, ist das erst der Anfang. Und ich bin bescheiden und will einfach weitermachen und Gas geben.
Top, mega. Also auch geil, dass ich aus dem einfach machen eine Vision entwickelt hat, weil viele gehen ja immer her und malen sich irgendwelche großen Luftschlösser und dann mache ich 1, 2, 3 und sind dann schon bei Step 100, statt überhaupt erstmal mit Step 1 anzufangen. Und du wusstest gar nicht, wo du hin willst, hast aber den ersten Step einfach gemacht und daraus was entwickelt, was eigentlich schon eine geile Story ist. So. Mhm. Was ich auch noch, und dann kommen wir gleich zu Peru, weil das ist natürlich super spannend, aber was ich noch mitbekommen habe, ist, du bist davor auch noch von München nach Istanbul gelaufen. Mhm. Wie weit ist das? War das so ein Testlauf dann einfach nur? Oder?
Nee, da war Peru-Projekt gar nicht im Sinn. Also das ist auch dadurch entstanden, wo ich, wie gesagt, ich bin dann angefangen, längere Distanzen zu laufen. Und nach diesen 100 Kilometern dachte ich mir, geht. und dann habe ich schon direkt eine neue Idee gehabt. Und zwar dieser Lauf von München nach Istanbul. Und das ist halt entstanden. Ich dachte mir, wo kann ich hin? Auch wieder der Weg ist das Ziel. Istanbul ist okay, war das Ziel und ist auch ein schöner Ort, um anzukommen. Ich habe auch türkische Wurzeln, passt. Aber ich wollte auch halt Osteuropa sehen. Ich habe so viel schon gesehen gehabt in Europa. Osteuropa habe ich noch gar nicht gesehen. Und dachte ich, okay, das ist ein guter Weg. Deswegen habe ich mir diese Route, Strecke gewählt. Bin dort noch durch Südosteuropa gelaufen. Also nochmal den längeren Weg. Das waren dann über 2200 Kilometer, wo ich dann auch täglich einen Marathon gelaufen bin, mindestens. Durch 9 Ländergrenzen. Und das war, ja, so dann.
Aber es ist ja auch ein massiver organisatorischer Aufwand, oder? Also 9 Ländergrenzen, war das alles in der EU bis zur Türkei dann?
Ja.
Ah, okay, dann geht's ja.
Ja.
Aber trotzdem, also du musst ja dann, also musst ja quasi jedes Mal, also deine ganzen Etappen musst du durchplanen, weil du wirst ja nicht im Zelt geschlafen haben, oder?
Nee, also natürlich hatte ich zur Not auch einen Biwaksack und alles dabei, aber in Europa oder Osteuropa war das auch immer noch so, also wenn ich jetzt aus heutiger Sicht spreche, muss ich schmunzeln, weil ich ja Peru erlebt habe und deswegen, das ist gar kein Vergleich, also gar nicht, deswegen war so der Istanbul-Lauf, kann ich gar nicht mehr so groß viel erzählen, aber da hatte ich oft die Möglichkeit natürlich Unterkünfte zu finden,
ja.
Und es war eigentlich gar nicht so kompliziert, also wie gesagt, dadurch, dass es halt immer noch Europa ist, gab es immer irgendwie was. Denn natürlich war ich manchmal auch an Orten, wo es lange auch nichts gab. Aber sonst ging das halt immer, ne? Und dann gab es halt immer die Grenzen. Da bin ich halt wirklich zu Fuß da hingegangen. Der Polizist hat dann immer natürlich komisch geschaut, so, was willst du?
Ein, ne? Fußgänger an der Grenze.
Ja, Fußgänger. Genau, manchmal war da auch nur so Autobahn und dann dachte ich, ja, ich laufe hier. Und es ging immer. War halt manchmal schwierig, weil auf dieser Reise habe ich das Problem gehabt, ich will das Thema gar nicht groß aufmachen, aber ich wurde ganz oft mit einem Flüchtling verwechselt, weil ich halt so aussehe, wie ich aussehe. Mhm. Und die Leute dachten, ich sei auf der Flucht. Also ich wurde ganz oft auch von Polizisten angehalten. Zum Glück habe ich auch den deutschen Pass. Aber selbst da haben die trotzdem gezweifelt. Krass. Und dachten, das wäre gefälscht, haben Anrufe getätigt. Das war nicht schön. Also es war echt nicht schön für mich, weil ich habe mich echt wie so ein Mensch zweiter Klasse gefühlt. Und auch die Menschen in einigen Ländern, wo ich unterwegs war, waren auch nicht freundlich zu mir. Ich habe manchmal kein Hotelzimmer bekommen, weil die dachten auch, und dann haben die erst erfahren, dass ich aus Deutschland komme, dann waren die plötzlich anders. Das war ein bisschen nervig, aber
krass.
Okay. Ja, deswegen habe ich auch danach, also ich habe danach auch nochmal mehr mitgefühlt mit den Flüchtlingen, was die da so, also nicht nur was die erlebt haben, sondern so einfach wie die sich gefühlt haben auch, ne, wie so Menschen zweiter Klasse, ne, und da. Ja, das war nicht so schön, ja.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Und da wird einem nicht unbedingt der Spiegel vorgehalten, aber da realisiert man, glaube ich, nochmal ganz, ganz viel an sich selber dann vielleicht auch. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also für mich jetzt gar kein Vergleich, aber als wir jetzt zum Beispiel in Indien unterwegs waren, haben wir auch, weil halt da ganz viele Russen jetzt hingeflüchtet sind, weil die halt auch keinen Bock haben, eingezogen zu werden jetzt, sind da ganz viele Russen hingeflüchtet. Trotzdem, ohne jetzt eine große Verallgemeinerung machen zu wollen, aber trotzdem gibt es da immer mal wieder Konflikte mit den Indern und das ist eher so eine Zweckbeziehung, die da haben, in Goa, wo wir waren. Und bei uns hieß es auch so, wir wurden erst so ein bisschen auf Russisch begrüßt oder du hast schon gemerkt, dass sie dachten, wir sind Russen, bis wir ihnen dann gesagt haben, dass wir aus Deutschland sind und du wirst komplett anders behandelt. Mhm. Aber wie gesagt, gar kein Vergleich wahrscheinlich zu dem, was du dann wahrscheinlich erlebt hast. 2200 Kilometer von München nach
Genau, nach etwas Istanbul. Über 2200 Kilometer. Kam dann an in Istanbul. Ja, war ein großes Erlebnis und dann auch ein schöner Ort anzukommen. Und dann, ich glaube, ein paar Tage später sind dann noch meine Familie dazu gekommen. Die waren sowieso auch in der Türkei.
Ja. Und hat deine Mama das zu dem Zeitpunkt dann schon irgendwie besser greifen können, was du da gerade vorhast und machst? Oder war das immer noch so weit weg?
Ja, ich weiß nicht. Das musst du eigentlich sie fragen. Also, weiß ich nicht. Also, meine Mutter ist so, die versteht das nicht ganz, was ich so mache und warum ich das mache. Aber ist natürlich unglaublich stolz so, aber sie sagt mir das jetzt nicht ins Gesicht, was sie denkt, sondern natürlich redet sie mit anderen darüber. Ich bekomme das dann mit. Aber ja, ich glaube, sie wäre trotzdem noch glücklicher, wenn ich ganz normal irgendwo arbeiten würde.
Okay.
Ja, aber sie ist natürlich auch stolz.
Ja, gut, also aus Elternsicht, glaube ich, kann ich es vielleicht sogar verstehen, weil es ist ja immer so ein Stück weit auch mit Risiko verbunden, was da passiert. Mhm. Und da macht es jetzt vielleicht auch Sinn, tatsächlich das Fass Peru mal aufzumachen.
Ja.
Was da eigentlich alles erlebt hast und so weiter, das interessiert mich wahnsinnig. Du bist in Lima gestartet, ne?
Ja.
Oder ging es mental eigentlich in Deutschland wahrscheinlich schon los, oder?
Also wir müssen weiter noch zurück weiter anfangen, vorne. Genau.
Okay.
Also warum überhaupt auch Peru? Peru
ja,
ist
richtig.
Für mich war klar, nach diesem Istanbul-Lauf ist mir eigentlich nochmal klar geworden, dass wenn man an seine vermeintlichen Grenzen geht, dass man eigentlich noch mehr kann, als man denkt. Und auf dieser Reise dachte ich mir, ich kann noch mehr, ne? Es geht, ich habe es geschafft. Und deswegen, und mit jeder Reise, mit jeder Herausforderung, so ist es auch im Leben, wächst man ja auch, die Grenzen verschieben sich und hat es auch bei mir getan. Deswegen, und das ist das, worum es mir geht. Der Reiz, etwas zu tun, was so unmöglich scheint für einen, aber es dann trotzdem zu tun. Und diesen Reiz brauche ich halt immer, ne? Darum geht es mir auch. Ich will auch niemals, dass eine Reise oder ein Projekt, was ich mache, einfach ist. Oder dass ich vorher schon weiß, ach easy, mache ich. Ich will halt, dass es schwierig wird. Hört sich komisch an. Und deswegen habe ich natürlich nach dieser Istanbul-Reise nochmal den nächsten großen Schritt gesucht, die nächste große Herausforderung. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht, weil ich wollte auf jeden Fall, war für mich klar, ich will weiter weg. Ich will etwas, wo es viel spannender ist, wo ich noch nie war. Und ja, so fing das an, dass ich mir, ja, ich habe mir fast schon die Weltkarte geöffnet vor mir und geguckt, hab überlegt, was hat die Welt erstmal zu bieten? Wo gibt es, ohne Grenzen, ich habe ohne Grenzen gedacht, egal wo, egal was, ist egal, ich will jetzt was richtig Krasses machen. Und irgendwann mal, ich bin ich so eine ältere mexikanische Dame getroffen und ich bin halt immer Mensch, ich möchte halt immer wissen über Kulturen, ich bin da, ich liebe das einfach, andere Sprachen, andere Kulturen. Ich habe sie dann gefragt, ja, sind sie denn oft in Mexiko im Urlaub? Da meinte sie, nee, ich bin tatsächlich oft auch in Peru. Und dann hat es so bei mir auch Klick gemacht, so Peru, ich kenne das Land natürlich auch vorher, aber mich nie damit beschäftigt. Und hat sie so ein bisschen was darüber erzählt, und dann konnte ich es gar nicht mehr vergessen, bin nach Hause, hab mein MacBook aufgemacht, gegoogelt, mich informiert über Peru und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto ja, so besser hat sich das angefühlt. Ich habe mir dann ja Bücher bestellt über Peru, ich habe mir Filme angeguckt über Peru, ich habe mir Leute aus Deutschland habe ich angeschrieben, die aus Peru kamen, die in Deutschland leben und die befragt. Also ich war schon positiv, fast besessen davon. Und so irgendwann mal hat sich das richtig angefühlt, und wenn sich etwas bei mir richtig anfühlt, dann kann mich keiner mehr aufhalten, dann muss ich das machen. Ja, und das war da so der Beginn, dass ich das Projekt geplant habe. Dann wusste ich auch, das ist in Peru, dass ich nicht mehr von A nach B laufen möchte, wie von München nach Istanbul, sondern der Weg sollte wirklich das Ziel sein. Und Peru ist halt unglaublich spannend, es hat alles zu bieten. Wir haben Wüste, Küste, Hochgebirge, die Amazonas, Regenwald, Dschungel, also so viele verschiedene Regionen, alle Klimazonen und deswegen dachte ich mir auch, okay, das ist richtig krasse Herausforderung, das will ich da machen, deswegen wollte ich auch nur in Peru bleiben und nicht von durch Südamerika irgendwie laufen und deswegen habe ich mich entschieden, von Lima nach Lima zu laufen quasi, hört sich komisch an, aber ich bin Richtung Süden gelaufen, bin dann aus dem Norden wieder zurückgekommen, also eine ganz große Runde durchs Land und man muss sich vorstellen, das Land ist so viermal so groß wie Deutschland und hat aber viel, viel weniger Einwohner. Also an manchen Orten sehr dünn besiedelt und dazu komme ich dann gleich, warum das sehr schwierig war oder eines der schwierigsten, was ich so erlebt habe in Peru. Das, genau, jetzt habe ich, das war eine extra lange Antwort. Jetzt, genau, ja. Ich gehe weiter.
Ja, also so wie du gerade sagst, du bist in Lima gestartet und in Lima geendet sozusagen. Hast du dir, aber wenn du sagst, du liebst dieses diese Herausforderung letzten Endes auch, du hast dich jetzt extrem darauf vorbereitet, also du hast ja ganz viel über Peru auch ausfindig gemacht und so weiter. Hast du die Route dann ganz aktiv geplant, dass du gesagt hast, da mache ich einen Stopp, da mache ich einen Stopp, da mache ich einen Stopp? Oder hast du gesagt, ich laufe einfach drauf los, ich will einmal im Kreis laufen und ich mache das Ganze dann on the go?
Ich bin ein sehr spontaner Mensch und ich mag es, mir Dinge so offen zu halten, weil das einfach viel spannender ist. Und deswegen habe ich die Route nicht ins Detail geplant, mache ich nie. Ich halte mir das immer offen, weil das ist halt auch ein Abenteuer, was ich mache. Das ist jetzt auch kein Wettkampf oder so. Deswegen war für mich klar, ich laufe halt im Kreis, aber für mich war wichtig, dass ich Wüste durchlaufe, dass ich Hochgebirge durchlaufe, dass ich den Dschungel durchlaufe. Das war mir klar, war mir wichtig, dass ich alle Regionen durchlaufe. Und dann habe ich mir halt die Karte mehrmals natürlich angeguckt und habe mir dann eine ungefähre Route rausgesucht. Und auf dieser Route lagen halt auch die mega spannenden Orte. Und deswegen hat es gepasst. Und während der Reise hat sich die Route auch ein bisschen geändert. Ne? Ich bin auch, wie gesagt, es ist keine fest definierte Route. Ich bin oft einfach den längeren Weg auch gelaufen oder Umwege mal gelaufen. Und ja.
Das ist ja auch der Vorteil, wenn du zu Fuß unterwegs bist, dass du ja komplett unwegsames Gelände trotzdem beschreiten kannst. Also selbst das funktioniert mit dem Auto nicht, das funktioniert mit dem Fahrrad nicht. Das funktioniert eigentlich nur so wirklich zu Fuß.
Ja.
Und das ist ja, und dann kannst du halt wirklich, so wie du sagst, abenteuerlich unterwegs sein und halt Wege beschreiten, die vielleicht sonst auch niemand in der Form jemals beschritten hat.
Ja, also ich bin auch größtenteils Offroad gelaufen. Also nicht immer auf Straße. Und das war auch das Spannende für mich.
Ja, die erste Klimazone, also Lima liegt, ich habe keine Ahnung.
Lima ist so mittig an der Küste von Peru.
An der Küste von Peru.
An der Küste von Peru, Pazifik. Und genau, da bin ich dann gestartet, bin dann Richtung Süden gelaufen. Also die ersten 3 Wochen quasi bin ich in der Wüste gelaufen, also Küste, Wüste. Und bis zum südlichsten Punkt, Tacna, das ist auch eine große Stadt. Und ja, das war, ich kann dir was über die Wüste erzählen, das war eines der schwierigsten Regionen, weil die Hitze, ich wusste, es wird heiß, aber habe ich nochmal unterschätzt, weil die Sonne dort ist nochmal ganz anders, als was wir hier kennen, näher am Äquator. Also meine Haut war komplett zerfetzt. Ich habe, also ein Creme hat erstmal nichts gebracht, bis ich irgendwann mal dann einen Sonnenschutzfaktor 100 gefunden habe. Das gibt's hier in Deutschland gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Es ist komplett Sunblocker. Aber die Sonne war halt sehr, sehr stark. Man muss wissen, das habe ich ja auch gesagt, zurückzukommen. Die Schwierigkeit auch in Peru ist manchmal von einem Ort zum anderen Ort, ist eine ganz lange Distanz, gibt's nichts. Keine Tankstelle, keine Menschen, gar nichts. Und ich bin zu Fuß unterwegs. Und das war richtig schwierig. Also es war so schwierig, dass ich mich irgendwann mal auch gefragt habe, ist das überhaupt Menschen möglich? Also das ist so eine Schwierigkeit in der Wüste. Weil ich habe wirklich tagelang, ich musste natürlich auch immer in der Wüste schlafen. Und manchmal habe ich fast 2 Tage nichts gegessen oder hatte immer Probleme mit dem Wasser. Weil ich halt, ja, wie gesagt, die langen Distanzen. Ich musste dann halt mit dem auskommen, was ich dabei hatte. War dann wirklich sehr, sehr sparsam und manchmal hatte ich dann wirklich nur so eine Packung Kekse in meiner Tasche, ich konnte nicht viel mehr mitnehmen und das war dann so mein Abendessen, mein Mittagessen, mein Frühstück.
Okay.
Solche Momente gab es auch in der Wüste, das war schwierig.
Besonders in der Wüste wahrscheinlich, weil da halt auch niemand, also nicht mal Tiere oder sowas leben, oder?
Ja. Also, ja.
krass, wie viel, also die ersten 3 Wochen, wie viele Kilometer waren das dann?
Boah, das müssten 1700 oder irgendwie sowas sein.
1700 ja. Ungefähr. Wow, crazy. Wenn man sich mal überlegt, gell? Also ich bin jetzt von Ingolstadt nach Hamburg gefahren. Das waren so 600 Kilometer, 600-700 Kilometer ungefähr. Und deshalb mal 3.
Ja.
Roundabout ist schon ordentlich. Und also das zu Fuß zu laufen und nur Wüste zu laufen, jeden Tag ein Sonnenbrandy.
Ja. Aber wie gesagt, genau darum geht es mir als Beispiel. Auch die Distanz war vorher nicht geplant, die 5170, die ich jetzt gelaufen bin.
Ja.
Weil, wie gesagt, bei diesem Projekt sollte einfach die Leute sollten nicht sagen, oh, der ist auch wenn die jetzt in den Medien sprechen, der ist 5000 Kilometer gelaufen. Aber das ist gar nicht das Schwierige. Die Distanz ist das Einfachste gewesen auf dieser Reise für mich. Das, wo ich es gemacht habe, das war für mich eigentlich, das ist das Schwierigste eigentlich. Mhm. Also wenn man, die Distanz ist immer das Leichteste. Ich hätte auch 10.000 Kilometer laufen können. Aber das, wo ich es gemacht habe, das war halt schwierig. Nicht nur jetzt in der Wüste, auch im Hochgebirge, wo wir gleich auch hinkommen.
Ja.
Das war alles, das war halt die Herausforderung, was mich gereizt hat. Ich habe mir vorher nicht gedacht, ich will jetzt 5.000 Kilometer laufen. Das hat sich so ergeben.
Hast du das mit der Wüste auch so ein bisschen unterschätzt letzten Endes? Oder hast du dir schon gedacht, oder wusstest du schon, dass da wahrscheinlich schwierig wird?
Nee, ich wusste das schon. Ich habe mir, wie gesagt, ich habe mich ja schlau gemacht vorher, eine lange Zeit vor dem Projekt. Und ich wusste auch, dass ich oft lange Distanzen im Nirgendwo sein werde. Darüber hatte ich mir vorher auch schon Gedanken gemacht, aber ich habe dann gar nicht groß nachgedacht, weil ich halt einfach wusste, ich kann nichts anderes machen. Weil wie gesagt, ich bin halt alleine. Manchmal wurde ich vom Kamerateam begleitet, aber die waren die meiste Zeit war ich alleine. Auch in der Wüste war ich die meiste Zeit alleine. Und deswegen, ich kann nichts anderes machen. Das ist so, ich muss da alleine durch und in schwierigen Situationen auch alleine eine Lösung finden.
Ja.
Deswegen habe ich mir gar nicht groß Gedanken gemacht und bin einfach losgelaufen.
Vor allem, es gibt ja dann letztendlich, wenn du einmal mit Wüste angefangen hast, es gibt nur vorwärts oder rückwärts. Und beides Mal ist erstmal Wüste angesagt. Mhm. Du hast dich ja trotzdem irgendwie durchfüttern müssen. Weil ich für mich, also ich habe gerade ein Bild im Kopf, Wüste ist gar nichts. Gab es dann da trotzdem ab und zu mal so kleine Örtchen, wo du dann trotzdem eine Gruppe von Menschen vielleicht angetroffen hast und da dann was zum Essen und Trinken bekommen hast? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht die Sahara gewesen,
genau,
wo ich war. Ne, ist ja auch, oft war ich auch auf Straßen unterwegs, wo die Panamericana läuft. Dann gab es natürlich, ich habe natürlich immer auf der auf die Karte geschaut, ne? Natürlich einfach, um nicht ins Lebensgefahr zu kommen, dass ich weiß, okay, wann bekomme ich wieder was? Und ich habe halt immer gesehen, okay, mindestens alle paar Tage werde ich immer was finden, wo ich kleinere Städte, sogar auch gab es auch größere Städte. Da habe ich dann natürlich immer, wenn ich konnte, reingehauen, ne, essen. Genau, dazu auch nochmal, ich habe am Tag fast 7000 Kalorien verbrannt. Die reinzubekommen, war unmöglich. Deswegen viele fragen mich auch so, was hast du gegessen oder was isst du? Ja, keine Ahnung, also das, was ich finde. Man kann da nicht auf Ernährung achten oder so. Das, was ich finde, da darfst du auch nicht wählerisch sein. Und wenn du was findest, ist immer ein Tipp, hau richtig rein, bestell 2-3 Teller, weil wer weiß, ob du dann nochmal wieder so richtig reinhauen kannst.
Okay.
Das war so, ja, natürlich habe ich manchmal, war ich halt auch irgendwo, wo ich natürlich auch essen kann oder mal eine Unterkunft hatte und mich wieder versorgen konnte. Aber sonst war es halt auch schwierig. Gab es auch mal, wo ich in der Wüste war, auch so Sandsturm gab, Gegenwind, richtig stark Gegenwind. Da dachte ich mir auch so, oh, nervig. Aber das gab's auch, ja.
Was geht dann in dir vor, wenn da so ein Sandsturm kommt, das ist sauheiß, du hast nichts mehr zum Trinken, du hast gerade den letzten Keks gegessen. Was geht dann in dir vor?
Natürlich ist man auch mal gereizt in dem Moment. Da denkt sich, oh, so scheiße, so, ne? Aber es bringt mir in diesem Moment nichts. Also ich kann ja nicht auf den Knopf drücken und dann bin ich wieder zu Hause, ne? Ich muss da weiterkommen. Und das hat mir auch auf meinen Reisen beigebracht, lösungsorientiert zu sein und einfach weiterzumachen. Du kannst dich ärgern für ein paar Minuten, das ist menschlich, aber dann machst du weiter. So, das hat mir immer geholfen. Und in ganz, ganz schwierigen Momenten, ganz nervigen Momenten bin ich sogar dankbar und schätze das und genieße das sogar, weil ich weiß, ey, jetzt ist gerade blöd die Situation, aber irgendwann, ne, sitzt du wieder ganz bequem auf deiner Couch, ne, hast was Leckeres zu trinken, zu essen und dann wirst du genau an diese Momente zurückdenken und das schätzen. Deswegen genieße ich auch diese Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten haben mich auch verändert, also positiv verändert, mir viel beigebracht. Deswegen will ich halt auch wirklich diese Herausforderung und deswegen, ja, einfach nicht aufgeben in dem Moment. In dem Moment vielleicht leiden, aber danach halt unglaublich stolz sein.
Noch mehr rausgehen dann letzten Endes aus dem Moment. Okay, geil. Also Wüste, jetzt haben wir dich einmal sonnenverbrannt und dann hast du gerade schon angedeutet, dass es ins Hochgebirge ging direkt danach. Das heißt, du läufst in den Süden und dann biegst du einmal ab Und dann geht's in Richtung Inland.
Ja, und das war ein krasser Wechsel, weil es geht relativ, was ist relativ, es ging sehr schnell nach oben. Also ich war dann am südlichsten Punkt in der Wüste noch und dann ging es innerhalb von zwei Tagen, war ich dann von 0 auf fast 5000 Höhenmeter.
Wow.
Und man muss sich, jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, so im Bergsteigen und alles, weiß, dass das eigentlich gar nicht normal ist oder dass das eigentlich keiner macht, weil man muss sich akklimatisieren. Normalerweise steigst du langsam auf, übernachtest dann mal oder aber so von 0 auf 100 quasi direkt aufzusteigen, das kann sehr gefährlich werden. Aber ich hatte keine andere Wahl, weil für mich war klar, ich muss jeden Tag die Distanz sowieso machen. Und es ging halt wirklich schnell nach oben und ich musste die Distanz machen. Deswegen war das ein krasser Wechsel. Du musst dir vorstellen, ich war in der Wüste noch voll verbrannt, Hitze, und dann war ich ein, zwei Tage später Schneesturm. So, ne, und du musst dann auch mal das richtige Equipment dabei haben. Ne, das ist auch das Ding, wo ich mir auch den Kopf zerbrochen habe vorher, wo ich dachte, ey, was nehme ich denn jetzt mit? Also ich habe hier eine Klimazone, ganz andere da. Das war auch so, dass du kannst halt dann nicht immer das richtige Zeug dabei haben. Das war auch nochmal eine Schwierigkeit. Das sind so viele Sachen, was man eigentlich gar nicht weiß. Und dieser Wechsel, ich kann erzählen, es ging, erzähl.
Ja, ich wollte nur nachfragen, also wie viel Gepäck hast du dann insgesamt dabei gehabt? Also wie du gerade sagst, ja, genau, du brauchst was für Warmwetter und was für Kaltwetter.
Also ich habe einen Laufrucksack gehabt, der 25 Liter Volumen hat, und ich habe es jetzt, Gewicht habe ich nicht gewogen, also ich wiege das nie, weil das bringt mir nichts, die Information, so vielleicht für andere bringt das was, also, okay, aber für mich, ich habe es nie richtig gewogen. Ich habe, du musst dir vorstellen, das ist natürlich das Nötigste mitgenommen. Ich hätte noch ganz viele andere Sachen mitnehmen können, was auch gut gewesen wäre, aber es ging nicht. Ich konnte nur das mitnehmen, was ich 100% gebraucht habe. Und das waren zum Beispiel Isomatte, Schlafsack. Dann im Gebirge habe ich noch so ein 500-Gramm-Zelt noch dabei gehabt. Dann die Technik, was so auch am schwierigsten war. Da habe ich GPS-Gerät, Powerbank, eine gute, wiegt auch noch etwas, ein Stück Stirnlampe, ganzen Akkus. Dann halt so ein, zwei Wechselzeug. Zum Beispiel, ich habe eine Daunenjacke dann noch gehabt. Dann so. Ansonsten habe ich nicht sehr viel zum Wechseln gehabt. Also man muss sich vorstellen, ich habe 3 Monate lang dieselben Sachen getragen und man kann sich vorstellen, wie sehr ich gestunken habe. Ja, das war das, was ich so mitgenommen habe, und das ist schon ordentlich. Also wenn man sich vorstellt, wenn man wandern geht, dann kann man schon schweres Gepäck mitnehmen, einen Rucksack. Aber fürs Laufen, also fürs Rennen, Gewicht auf dem Rücken ist also schon ganz was anderes.
Das schneidet ja permanent an den Schultern.
Das nicht, überall. Das gar nicht. Also ich habe einen guten Rucksack gehabt. Das war gar kein Problem, nur das Gewicht war wirklich, ich habe mich auch niemals daran gewöhnt. Ne, man sagt ja auch, irgendwann mal gewöhnt man sich dran. Ja, es war da, ne, es hat sich irgendwann auch wie so ein Körperteil schon fast angefühlt, aber das Gewicht hat immer genervt. Gerade auch im Norden, gegen Ende der Reise, war ich auch in der Cordillera Blanca, die zweithöchste Gebirgskette der Welt. Und das war, da habe ich mich so geärgert. Oft habe ich meine Tasche angeguckt, dachte mir, was kann ich jetzt hier entfernen, dass die Tasche noch leichter wird. Es war schon wirklich sehr schwierig fürs Laufen. Ich hätte natürlich auch auf die Idee kommen können, einen Wagen hinter mir herzuschieben. Das machen einige auch. So um meine Hüfte halten, so ein Seil und dann quasi so ein Kidrunner hinter mir herschieben.
Ja, habe ich auch
herziehen. Aber das war für mich keine Option auf dieser Reise, weil ich bin wirklich da, wo ich gelaufen bin, da kannst du keinen Wagen hinter dir herschieben. Ich war so krass im Gebirge, also auch Offroad gelaufen, also ganz oft nicht auf Straße.
Du hast auch Stöcke dabei gehabt, habe ich mal in einem Video
gesehen. Genau, Stöcke habe ich dann auch gehabt, weil man muss sich vorstellen, wenn man jetzt nochmal schaut, insgesamt waren es über 230.000 Höhenmeter. Und auch da, wer sich auskennt so ein bisschen mit Bergsteigen, also 230.000 Höhenmeter ist schon sehr viel. Das heißt, ich war mal an Orten eine lange Zeit, wo ich jeden Tag mindestens einen Aufstieg von 2000 Höhenmeter hatte. Und das ist, und dann halt, es ging halt immer hoch, runter, hoch, runter. Und jeden Tag aufs Neue. Und das halt mit Laufen. Das halt auch für eine Ultra-Marathon-Distanz. Okay, wenn du jetzt so eine Bergsteigung machst, wo du dann am Ende nur 20 Kilometer gemacht hast, okay. Aber du musst dann halt die 60, 70, 80 Kilometer machen mit den Höhenmetern, dann jeden Tag Boah, das war
harte Nummer.
Das war richtig hart, ja. Das hat auch immer lange gedauert. Deswegen krass. War ich auch mal 12, 13 Stunden unterwegs am Tag. Jetzt habe ich aber übersprungen, genau. Diesen Erlebnis, dieser Wechsel, was da passiert ist. Man muss sich vorstellen, auf dieser Höhe, bei knapp 5000 Höhenmetern, ist generell sehr wenig Sauerstoff. Und Sauerstoff braucht aber der Körper, um einfach am Leben zu bleiben. Und wenn man halt da sich nicht akklimatisiert oder der Körper nicht dran gewöhnt ist, gibt es halt die sogenannte Höhenkrankheit. Das heißt, das sind so Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel bis zur Bewusstlosigkeit. Und natürlich, dadurch, dass ich mich nicht akklimatisieren konnte, ich dann an diesem Tag, wo der Wechsel war, nur nach oben ging und dann, wo ich am höchsten Punkt war, dann noch Schneesturm dazu, das heißt noch weniger Sauerstoff, ne? Ich habe regelrecht Panik bekommen, also Luftpanik, ich habe panisch nach Luft geschnappt. Das war so wie ein Gefühl, als wenn jemand so eine Folie über deinen Kopf zieht und du dann halt dabei noch rennst. Und also ich habe wirklich, das war halt ungewohnt für mich, ne? Weil ich halt noch nicht mich, weil der Wechsel halt so schnell war. Panisch nach Luft geschnappt. Und dann halt die Symptome auch gehabt, Kopfschmerzen, Schwindel und bin ein paar Mal fast bewusstlos geworden. Also ich bin ein paar Mal umgekippt, so getaumelt, dann kurz hingeflogen, aufgestanden, weitergelaufen, dann kurz hingeflogen. Das war ein richtiger Kampf.
Junge.
Das war ein richtiger, und ich glaub mir, wenn die Szene wird es zum Glück für euch quasi, war ein Kamerateam dabei, bei diesem Wechsel, die natürlich im Auto saßen, ganz gemütlich aus dem Kofferraum gefilmt haben.
Die haben dich da gefilmt, einfach zugeguckt, oder wie?
Ja, die haben natürlich auch, die haben gesehen, was passiert ist, und die haben sich Sorgen gemacht. Die haben mehrmals gefragt, ey, ist alles gut? Wollen wir abbrechen? Ich so, nein, geil. Geil. Ich sag dir, warum gleich geil. Aber wie gesagt, das gut, dass sie das gefilmt haben. Ne, man muss sich vorstellen, weil es ein richtig geiler Moment war, auch für die Zuschauer wahrscheinlich, das wird man dann im Film sehen, wenn es rauskommt, das ist also eine sehr intensive Szene wird das sein, weil ich habe wirklich geweint, gelacht gleichzeitig, also ich war schon fast, also als wenn ich verrückt geworden bin, gelacht habe ich, warum ich das sagen wollte, ist, in dem Moment, das war halt mega schwierig, ne, aber in dem Moment dachte ich mir, geil, das ist jetzt verschiebe ich wieder meine Grenzen. In dem Moment, weil ich war noch nie an diesem Punkt, dass ich so an meine Grenzen gegangen bin. Und deswegen dachte ich, geil, ich will, wie krass wäre das jetzt, wenn ich das jetzt noch überstehe, überwinde. Und da bin ich noch ein Stück stärker geworden. Und deswegen habe ich mich auch gefreut gleichzeitig. Deswegen habe ich einerseits so panisch nach Luft geschnappt, gelacht. Kamerateam so, okay, was ist mit dem los? Nicht so geil. Ja, und ganz oben am höchsten Punkt war es dann halt wirklich sehr, sehr krass, ne? Und dann wusste ich aber, es geht gleich wieder runter. Und jeder Bergsteiger weiß auch, in dem Moment hilft einfach, dass du kurz wieder absteigst und dann geht's dir wieder auf einmal viel, viel besser. Und es ging dann halt wieder runter und dann war auch alles gut. Dann fing der Teil mit dem Gebirge erst richtig an.
Echt, oder? Dann ging's erst los.
Ja, man muss sich vorstellen, von 87 Tagen, wo ich jeden Tag unterwegs war in Peru, die meiste Zeit war ich im Hochgebirge. Das ist halt Peru, ne? Das ist also die Anden, das ist einer der längsten Gebirgsketten der Welt auch. Deswegen war ich wirklich die meiste Zeit im Hochgebirge. Gerade am Anfang war halt wirklich Hochland. Das heißt, ich war eigentlich durchgehend auf über 4000 Höhenmeter. Da auch wieder der Körper geschwächt auf dieser Höhe.
Aber hast du dich dann mit der Zeit dran gewöhnt? Also warst du dann irgendwann an dem Punkt, dass du eben diese Schwindelanfälle und dieses, das, was du eben gerade beschrieben hast, nicht mehr hattest?
Ja, eigentlich schon. Aber dann kam ja immer diese Unterbrechung mit Dschungel. Ich bin ja dann vom Gebirge nochmal einen kleinen Abstecher im Dschungel gemacht. Deswegen das ging dann komplett erstmal runter. Das war schön, ja. Aber dann war wieder dieser krasse klimatische Wechsel. Auch wieder, es war so schnell. Ich erinnere, ich habe jetzt Bilder im Kopf, und ich weiß sogar noch gerade, wo ich, an welchem Ort ich zuletzt war, und dann am nächsten Tag war ich im Dschungel. Ich weiß noch, davor war ich in einer Stadt, noch im Gebirge. Ey, mir war so kalt. Ich habe so eine Mütze gekauft gehabt, auch so Lama, und war dann so auch, ey, und dann der Wechsel halt in den Dschungel, wo dann wirklich fast schon 100% Luftfeuchtigkeit, Hitze herrscht, das war auch wieder ganz, ganz krass. Aber genau, deswegen war die Unterbrechung, wo ich im Dschungel war, und dann wieder der Wechsel wieder ins Gebirge. Und dann war das auch wieder, wo man sich wieder neu, so ein bisschen neu dran gewöhnen muss. Aber eigentlich hält das auch ein bisschen länger. Wenn du jetzt nicht lange in der Höhe aufgehalten hast, dann ist es noch länger im Blutkörperchen vorhanden. Aber ja, ich weiß aber noch, dass ich im Norden, ich war jetzt durchgehend immer auf knapp 5000, immer mal. Und ich wollte unbedingt diese 5000 knacken. Ne? Deswegen bin ich im Norden, im Nationalpark Hoher Skran, bin ich auch nochmal so einen kleinen Umweg gelaufen, weil ich gesehen habe, da ist was, wo ich auf 5000 komme. Geil. Und bin dann ja die 5000 gelaufen und da war es auch nochmal richtig schwierig. Da habe ich es nochmal gemerkt.
Hat auch nochmal einen Unterschied gemacht zwischen 4000 und 5000
quasi. Ja, da habe ich es auch nochmal richtig gemerkt. Das wird man dann auch sehen. Aber hat sich gelohnt. Ich war, da habe ich mir auch gedacht, auf dem Weg dorthin, auf die 5000, dachte ich mir, warum mache ich das jetzt? Also so blöd, was mache ich? Ich habe mich so geärgert in dem Moment, also Selbstgespräch gefühlt. Ich glaube, das macht auch jeder Ultraläufer. Jeder Ultraläufer hat irgendwann mal diese Gedanken, wo er sich fragt, ey, was mache ich hier oder was, warum? Und das ist normal, das ist ganz, ganz normal. Aber dann weiß man natürlich sofort, warum man das macht. Und danach ist man sowieso froh, dass man es gemacht hat.
Ja, weil du weißt, was es dann mit dir macht, das, was du auch gerade beschrieben hast, so dieses Lachen, das du dann hast, als du am Boden liegst und denkst so, geil, Self-Improvement sozusagen, jetzt geht's nochmal eine Etappe weiter, für mich auch als Person letzten Endes.
Es ist halt jeden Tag der Kampf aufs Neue. Ja. Ne? Jeden Tag beginnt wieder aufs Neue und egal wie hart ein Tag war, wenn ich am Ende des Tages, wenn ich dann irgendwo in mein Zelt lieg, dann ist das schon vergessen. Ne? Dann ist das schon vergessen und das motiviert mich aber auch dann für den nächsten Tag, weil ich sage, okay, ich hab's, das war richtig hart heute, aber ich hab's geschafft. Und das, man hat halt immer auch dieses Erfolgserlebnis, jeden Tag. Du hast immer so ein Erfolgserlebnis, ich hab's geschafft, ich hab mich selbst überwunden. Und das ist so, du bist auch der größte Gegner, bist halt auch nur du selbst. Mhm. Und wenn du das unter Kontrolle hast, so wie bei so einem Lauf zum Beispiel, wo du dich jeden Tag selber besiegst, dann hast du alles andere auch unter Kontrolle. Dann ist alles andere im Leben für dich auch einfach.
Wie sieht für dich dann so, hast du so eine Abendroutine, was du, wie du deinen Tag dann sozusagen beendest?
Schlafen. Einfach also schlafen. Kann man, es gibt nicht viel zu machen. Wie gesagt, manchmal bin ich an Orten, da ist nichts. Also ich bin dann wirklich irgendwo nirgendwo, da gibt's nichts. Und ich bin auch so erschöpft immer gewesen. Ich konnte kaum sprechen. Also ich konnte nicht mal kaum sprechen. Weil ich hatte immer mit sehr engen Kontakt während der Reise mit dem Carsten Pulzin, mit dem wir zusammen auch mein Buch geschrieben haben. Und ich habe ihn halt immer wie so ein Tagebuch immer Sprachnotizen geschickt über WhatsApp. Und ich höre mir heute noch manchmal die Sprachnotizen an, weil das einfach sehr lustig ist, weil ich einfach kaum sprechen konnte. Na, ich lag dann irgendwo in der peruanischen Wildnis im Zelt und dann hab dann so, hallo Carsten, heute habe ich das. Ich habe das auch voll durchgezogen, weil ich wusste, ich habe so viel erlebt immer. Ich habe den gestrigen Tag schon wieder fast vergessen gehabt. Und es war halt sehr wichtig, dass ich halt ausführlich immer den Carsten beschreibe, was ich so gefühlt habe, erlebt habe. Aber es, wie gesagt, ich konnte kaum gerade aussprechen. Ich war einfach nur froh, wenn ich vielleicht kurz vorm Schlafen oder gehen noch oder nach dem Lauf was essen kann. Und das war auch nicht immer der Fall. Oft bin ich halt mit leeren Magen dann ins Bett gegangen. Das ist das Einzige eigentlich, was ich machen noch konnte.
Ja. Wie lange hast du dann immer geschlafen im Schnitt?
Boah, diese Frage habe ich gestern auch von jemandem gestellt bekommen. Ich weiß gar nicht, ich zähle das auch nicht. Ich schlafe einfach.
Also schläfst einfach, wenn du wach bist, bist du wach.
Ja, genau. Mir war halt wichtig, dass ich früh loslaufe. Habe ich halt so einen Puffer, Zeitpuffer, wo ich dann noch länger unterwegs bin. Ich weiß auch, manchmal bin ich an Orten, wo ich halt noch länger, weil es geht mir ja um die Distanz. Die Distanz muss ich sowieso machen. Es geht ja nicht um eine, ich muss Zeit X laufen, dann ist ja egal. Aber ich muss diese Distanz schaffen, deswegen hat man immer so einen gewissen Zeitdruck, wo man sagt, okay, jetzt früh anfangen.
Du musst diese Distanz schaffen, damit meinst du, dass du dir schon vorgenommen hast, jeden Tag mehr als einen Marathon zu laufen.
Genau, weit mehr als ein Marathon sollte es auf jeden Fall sein. Und einfach für mich, ja, es ist ja, wie gesagt, es ist ja mein eigenes Projekt, ne? Das ist ja das, was mich auch an Extremsport reizt, weil es gibt keine Regeln, du kannst dir was Eigenes erstellen, kannst dabei kreativ sein. Und das ist so, man muss sich vorstellen, das ist so mein Wettkampf. Wie so ein Marathonläufer, der bei so einem offiziellen Marathonlauf mitmacht, im Wettkampfmodus ist quasi, ist diese ganze Reise jeden Tag mein Wettkampf. Deswegen bin ich da so voll fokussiert und nehme mir das auch wirklich vor, das zu schaffen.
Ja.
Und deswegen war für mich, war immer meine eigene Regel, ich muss das immer schaffen mit der Distanz. Ich weiß noch, wo es einmal auch sehr, sehr schwierig war, in der Wüste, am Tag 5 hatte ich abends auch noch mein Handy verloren gehabt. Ne, beim Rennen, es war schon dunkel, bin gerannt, ich bin dann an dem Tag fast 80 Kilometer gerannt, es war schon dunkel, bin fast angekommen, ich wollte einfach nur ankommen an diesem kleinen Ort und deswegen bin ich die letzten Kilometer richtig gerannt noch und dabei habe ich einfach mein Handy fallen lassen, irgendwo auf den Feldern in Peru irgendwo, irgendein Bauer wird sich freuen wahrscheinlich, aber ich habe es auch nicht mehr gefunden.
Ach, du hast es nicht wiedergefunden?
Nein, nicht wiedergefunden, war auch unmöglich, ich habe es gar nicht erst versucht, weil ich wusste, es ist weg und ich wollte mich gar nicht lange damit beschäftigen und bin dann sogar noch krank geworden. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Bin mega krank, weil ich irgendwie schlechtes Wasser getrunken habe.
Oder zu schnell gelaufen.
Nein, nicht davon. Auf jeden Fall richtig krank, also richtig übel, ne? Weil ich halt, ja, ich habe Magen-Darm gehabt, ne? Und Handy weg, ernsthaft? Ich wach dann jetzt auf und eigentlich muss ich direkt los, weiterlaufen. Und für mich ist das, steht das an erster Stelle, ne? Natürlich hätte ich sagen können und jeder hätte das, hätte Verständnis für, wenn ich gesagt hätte, ey, ich bin voll krank, hab mein Handy nicht, muss mich erstmal drum kümmern, ich laufe morgen weiter. Wäre auch okay gewesen. Aber für mich persönlich war klar, nein, ich will jeden Tag durchziehen. Deswegen wollte ich schnell eine Lösung finden. Hab dann gar nicht lange nachgedacht. War dann, das war so ein kleiner Ort, wo es dann auch Geschäfte gab. In Pisco war das. Und da habe ich mir direkt ein neues Handy gekauft. Neue SIM-Karte. Alles eingerichtet. Bla bla bla. Und gucke ich auf die Uhr, ist schon nachmittags. Ne? Und dann soll ich erst loslaufen und noch einen Ultramarathon durchstehen. Und krank. Also richtig krank. Übel. Ich laufe ein paar Meter, habe das Gefühl, ich muss mich übergeben, lauf weiter, muss wieder kurz stehen bleiben. So fühle ich mich, dieser ganze Stress, diese Uhrzeit und dann ging es erst los. Was meinst du, wie der Tag dann für mich war? Es war wirklich einer der schwierigsten oder extremsten Situationen überhaupt. Bin dann losgelaufen, es ging dann sehr langsam auch voran, bin bis zum Abend auch, es war schon lange dunkel, ganz alleine in der Wüste und wie gesagt, übel. Einfach richtig schlecht, Gliederschmerzen auch. Meine Augen fallen zu beim Laufen. Und ich die ganze Zeit, nein, komm, zieh das durch. Auch da hätte ich sagen können, okay, jetzt habe ich 30 Kilometer oder so und ich mache das halt über einen Durchschnitt, dass ich sagen, ich bin im Durchschnitt jeden Tag ein Ultramarathon. Nein, für mich war jeder Tag ein Ultra. Und ich habe auch wirklich mich, halt diese Eigenmotivation, wo ich gesagt habe, ey, wenn du jetzt diesen Tag nicht beendest, also erfolgreich beendest, dann wirst du dich irgendwann darüber ärgern. Auch wenn keiner sich ärgern würde, nur du selbst.
Ich verstehe schon, ja.
Und deswegen dachte ich, nein, ich ziehe das jetzt durch. Und um diese Schmerzen, mich davon abzulenken, hört sich jetzt sehr komisch an, fing ich an zu singen. Ne? Und ich kann nicht singen und ich kenne nicht mal einen Song auswendig, keinen Text auswendig. Man muss sich vorstellen, ich bin da ganz alleine in der Wüste, abends, fang an, Selbstgespräche zu führen und die singen aber dabei. Also ich mache mal einen Test. Ich habe dann so einfach... Ich laufe hier gerade und ich habe wirklich einfach Selbstgespräche geführt und das aber gesungen, damit ich auf positive Gedanken komme oder die Schmerzen ablenke. War das auch schon echt schlimm. Und dann, als ich dann die Mindestdistanz erreicht habe, auf die Uhr geschaut habe, habe ich mich direkt da, wo ich war, sofort hingelegt, eingeschlafen. Direkt da und dann halt diesen Tag überwunden. Und Schlaf ist so das Wichtigste überhaupt. Also Schlaf ist so, das wissen auch viele, aber es ist so, so, so wichtig. Einfach da zu schlafen hat mir so geholfen.
Ich glaube, das wissen nicht viele.
Ja,
also wenn ich mir
Schlaf, anschaue. Deswegen jeder, der mich fragt und mir fragt so nach Tipps, wie regenerierst du und was machst, es gibt natürlich ganz viele viele Methoden, ne? So ob Eistonne und was, aber Schlaf ist einfach so das Allerwichtigste oder Heilung für alles, für alle, ob du krank bist, ob du... was auch immer, das Schlaf ist so wichtig gewesen da in dem Moment.
Dein Körper sagt dir ja auch, was du letzten Endes brauchst. Also du kommst dann in diesen, also es gibt ja Hormone, wo du dann in diesen Erschöpfungszustand kommst, die dich müde machen und die dich ja deshalb müde machen, weil dein Körper ja weiß, okay, ich brauche jetzt Ruhe.
Ja.
So, Logo, also es macht alles Sinn, was der Körper da macht.
Ja.
Deshalb, ich stimme dir zu 100% zu.
Ja, als ich dann aufgewacht bin, war ich jetzt nicht gesund, ich war immer noch krank, das ging ein paar Tage lang mit dem Magen-Darm so. Alter, aber Hut es hat, ging schon viel, viel besser. Also die Nacht davor war halt krass. Und das meine ich mit, egal was gestern dann war, ich habe es abgehakt immer und habe mich auf den neuen Tag gefreut. Also wirklich gefreut. Ja, das hat mich auch motiviert, weil Du bist jeden Tag woanders, du wachst überall an, also jeden Tag woanders auf, du siehst jeden Tag was anderes und du weißt auch nicht, was du als nächstes siehst. Und dieses Ungewisse hat mich auch immer, reizt mich auch sehr. Und was mir hilft, einfach weiterzumachen. Auch, ja, wenn es mal schwierig wird.
Ja. Alter Schwede, Hut ab. Also mit Magen, Darm joggen gehen. Ich glaube, jeder Normale, der sich's gerade anhört, der denkt sich gerade.
Ich weiß, und ich weiß auch, dass viele die Köpfe schütteln und sagen, ey, das ist doch unvernünftig, ne?
Nee, aber das meine ich gar nicht.
Nein, ich meine das ja. Aber, weil ich weiß, wie viele denken.
Ja, echt,
aber oder? Nur nochmal, um für diese Menschen, Leute, wenn ich im Training bin, im Privaten, gerade nicht auf dem Projekt, wenn ich jetzt gerade so laufe und ich bin krank, dann laufe ich nicht. Dann bin ich auch zu Hause. Oder wenn ich irgendwo Schmerzen habe, dann pausiere ich auch. Ja, das ist vernünftig, soll man auch machen. Aber wie gesagt, auf diesem Abenteuer, da laufe ich auch, wenn ich krank bin, da laufe ich auch, wenn ich Schmerzen habe. Das ist mein Wettkampf. Also für mich.
Der Wettkampf mit dir selbst,
ja,
letztendlich.
Ne? Da laufe ich weiter. Deswegen, da gibt's ja nichts.
Was, weil du gerade sagst, du bist da krank geworden. Was war da so mit das, jetzt hoffe ich, dass wir nichts überspringen, aber was war da so mit das Gefährlichste für dich? Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht im Vorhinein und habe mir gedacht, so, was wäre denn das Gefährlichste, was dem Sauerstoff passieren
sollte? Was sagst hätte du? Da bin ich gespannt. Was sagst du?
Ich hätte mir überlegt, wenn du da 5700 Kilometer läufst, dann war mein Gedanke, das Gefährlichste ist wahrscheinlich, dass du irgendwo umknickst.
Das ist das Minimalste. Krass, das ist das Minimalste, was gefährlich ist.
Okay.
Minimal. Weißt du warum? Das sagen auch viele. Ja, was wenn du umknickst, was wenn du dich verletzt, ne?
Genau, weil dann dachte ich, dann kannst du nicht weitermachen.
Nee, bei mir ist es so, deswegen bin ich auch ein Mensch, ich mache neben den ganzen Laufen, was ich schon sehr lange mache, ich laufe wirklich 200 Kilometer in der Woche, der Körper ist also schon, was das Laufen angeht, trainiert, die Beine sind trainiert. Und ich mache halt sehr viel spezifisches Krafttraining. Und das ist mein Tipp, was ich jedem geben kann. Also sehr viel Krafttraining, die Beine kräftig mit speziellen Übungen. Ich mache sehr viel Stabi-Training, sehr viel Koordinationstraining, Gleichgewichtstraining, trainiere ganz oft mit dem Bosu-Ball, Tiefenmuskulatur trainieren. Und das hilft mir, dass wenn ich sogar richtig stark umknicke, tue ich mir nichts.
Wirklich?
Ja, tue ich mir nichts. Weil wo jeder andere sich dann sofort was reißen würde, dadurch, das kannst du alles vorbeugen mit diesem Training. Deswegen sage ich auch, rate ich auch jedem, auch viel, also nicht nur pumpen gehen ins Fitnessstudio und hier Hantelbank und so, spezifisches Krafttraining. Also wirklich, es gibt ja halt fürs Laufen, auch gerade für Läufer, es gibt ja sehr viele spezielle Übungen, einbeinige Übungen oder wie gesagt, und allgemein nicht nur das, erstens, dass du, selbst wenn du umknickst, dass dir weniger was passiert, weil die Muskulaturen einfach gut trainiert sind und sowieso als erfahrener Läufer bist du technisch so stark, dass du selbst im schwierigen Gelände gut laufen kannst und koordiniert laufen kannst. Dass man schon koordiniert laufen kann.
Ja,
also knicke ich gar nicht so oft um.
Okay, was war dann das Gefährlichste?
Boah, gefährlich, was so einerseits diese Distanzen, wo ich lange im Nichts war, das kann sehr gefährlich werden, wo du dann wirklich kein Wasser hast und was auch immer. Dann halt ist halt Südamerika, ich wurde auch fast jeden Tag oder immer wenn ich auf Menschen traf, mit denen ich halt mich freundlich unterhalten habe, die haben mich immer gewarnt vor den Menschen halt, ne? Also vor den Einheimischen. Das ist auch, kann auch gefährlich werden, dass man ausgeraubt. Ich war ja auch an ganz gefährlichen Orten. Das kann sehr gefährlich werden. Ich habe auch einige Stories gehört von Touristen. Und Tiere. So, da habe ich mir auch natürlich viel Gedanken gemacht. Ich war im Dschungel. Ich habe vorher natürlich geguckt, was gibt es alles, was läuft da so alles rum. Und ich hatte mal einen peruanischen Kumpel, den habe ich gefragt, was ist für mich im Dschungel als am gefährlichsten? Oder er hat mich gefragt, also was denkst du denn, was am gefährlichsten für dich ist? So, keine Ahnung, Jaguar, hätte ich keine Chance.
Wäre auch meine Antwort, ja. Oder Schlange.
Also nein. Ich so, ja, eine giftige Schlange. Also nein. Er sagt, eine einfache Mücke kann dich schon umbringen. Ne?
Ja.
Und ich so, oh nein. Aber ich habe mich natürlich gegen alles impfen lassen vorher. Das war auch sehr, sehr gut und sehr wichtig. Deswegen war ich da auf jeden Fall vorgebeugt. Ansonsten, den Jaguar, den zu begegnen, ist sehr unwahrscheinlich. Die sind menschenscheu und da musst du schon sehr tief in den Dschungel laufen. Also richtig Amazonas, da musst du schon wochenlang tief in den Dschungel laufen, um dann vielleicht einen Jaguar zu treffen.
Ja.
der dann auch nicht menschenscheu ist, der vielleicht Erfahrung hat und dann kann es sehr gefährlich werden. Und es gab auch schon viele Todesfälle, aber daran hat man auch gedacht. Und dann gibt es halt im peruanischen Dschungel gibt's die größte Artenvielfalt der Welt. Da gibt es die meisten Tierarten,
echt, oder?
4000 Vogelspinnarten, hunderte von Giftschlangen, keine Ahnung. Das gibt es natürlich auch.
Im und peruanischen war immer, Dschungel ist ja, der größte Artenvielfalt.
Also genau, im Amazonas-Dschungel. Ne? Das sind ja,
ach so.
Ja, genau.
Ja, klar.
Also sehr viele giftige Tiere. Und da hat man auch drüber nachgedacht. Ne? Also auch wo ich im Dschungel war und dann auch mal Offroad gelaufen bin, mit jedem Schritt habe ich wirklich Herzschlag gehabt, weil ich dachte, jetzt, wenn ein falscher Tritt oder das kann natürlich auch passieren. Aber wie gesagt, so was Thema Gefahren angeht, ne? Natürlich, da gibt es viele Menschen, die vorher sich den Kopf zerbrechen und das kann passieren und dies und das, ne? Hört sich wieder unvernünftig an. Ich bin ein Mensch, ich denke gar nicht lange drüber nach.
Ja.
Ne? Ich befasse mich kurz damit, aber ich denke nicht drüber nach, weil ich weiß, ich bin so ein Mensch, ich mache einfach. Und wenn ich dann in so eine Situation komme, dann reagiere ich spontan darauf. Und meistens ist halt sehr unwahrscheinlich, dass man in die Situation kommt. Kann aber alles passieren. Aber ich mache einfach. Ich denke gar nicht lange nach.
Ja. Ja, ich glaube, dass dieses Bild, das man immer davon hat, von den Raubtieren und was da alles Gefährliches passieren kann, man denkt immer, die sind alle sofort auf Angriffsmodus und wollen nicht alle platt machen. Letztens habe ich mich mit einer Försterin ausgetauscht, weil ich auch gesagt habe, ja, ist das super gefährlich, wenn jetzt wieder mehr Bären in Europa kommen und so weiter. Und da hat sie mich auch gefragt, was denkst du denn, was das Gefährlichste im Wald ist? Und hat auch gesagt, es ist nicht der Bär oder der Wolf, sondern die Zecke. Und darum musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, weil das erinnert mich auch an die Mücke, von der du gerade erzählst, dass die eigentlich deutlich gefährlicher ist, weil die hat den kompletten Zugang zu dir. Und wenn du dich dann so komplett matsch abends dann irgendwohin schlafen legst in dein Zelt dann und lässt vielleicht offen, damit du frische Luft bekommst oder wie auch immer.
Ja, ich habe natürlich lange Sachen angehabt auch im Dschungel, auch wenn es wirklich sehr, sehr heiß war. So konnte ich so ein bisschen drauf achten. Ansonsten aber, was man nicht kleinreden darf, sind die Schlangen, weil ich habe mich mal informiert, ich glaube im Jahr weltweit gibt es, ungefähr 130.000 Menschen sterben an einem Schlangenbiss. 130.000 Menschen oder sogar vielleicht mehr jährlich weltweit, ne? Also sterben, die nicht gebissen werden, sondern die dadurch auch wirklich sterben. Und das ist eine wirklich große Zahl, wo ich mir gedachte, ich könnte auch einer von denen sein, weil ich bin ja auch da. Ich bin ja da, wo die sind. Ja. Ich bin ja nicht hier in Deutschland, wo es vielleicht sehr unwahrscheinlich ist. Ich bin sogar da. Ich bin sogar da unterwegs allein. Deswegen habe ich mich damit auch schon viel befasst.
Was hättest du gemacht, wenn du von einer gebissen worden wärst?
Ja, noch ein letztes Video drehen. Nee, also das Ding ist, ich habe natürlich ein GPS-Gerät dabei gehabt. Ich hätte auch auf den SOS-Knopf drücken können. Sowas habe ich dabei gehabt. Aber bis jemand dann kommt und so, ich weiß nicht, wie viel Zeit man hat. Ja, ist halt so, wie gesagt.
Aber das macht ja letzten Endes auch aus. So, wenn es komplett ungefährlich wäre und komplett easy wäre, dann würde es ja jeder machen.
Ja, ja, genau.
Und das macht es ja letzten Endes auch aus.
Deswegen, aber wie gesagt, kann alles passieren, aber ja, wahrscheinlich ist es halt sehr gering und ich denke halt immer nicht drüber nach.
Ja.
Das mit den Menschen, wo ich gewarnt wurde, zum Beispiel im Dschungel gab es auch einen Ort, ein größerer Ort, das hieß Masuko. Da wurde mir auch ganz oft abgeraten, lauf da nicht hin. Aber ich musste auch sogar dahin laufen, weil ich hatte kein Bargeld mehr. Und in Peru zahlt man eigentlich fast nur Bargeld, gerade an den Orten, wo ich war. Ich war ja meistens immer irgendwo an ganz kleinen Orten, Dörfern, nicht an touristischen Orten. Ich bin dann zu Fuß unterwegs. Und deswegen, ich hatte kaum Bargeld mehr, gar nicht mehr. Ich konnte mir nicht mal was zu essen holen. Deswegen musste ich jetzt an diesem Ort laufen, weil da wusste ich, da gibt es wieder einen Geldautomaten, wo ich dann wieder Geld hatte für die nächsten Tage, Wochen. Und deswegen bin ich dahin auch. Aber ist auch nichts passiert. Man muss sich vorstellen, ich bin halt immer nie lange an einem Ort, bin halt immer ständig in Bewegung. Natürlich habe ich viele, begegne ich vielen Menschen, aber nie so lange was mit Menschen zu tun. Deswegen bin ich dann nicht so in Gefahr. Und ich habe etwas gelernt auch bei meinen Reisen. Eine gewisse Körpersprache, die du mitbringen musst, wenn du an solchen Orten bist. Du musst dich richtig verhalten. Du darfst ja nicht ankommen und dich wie so ein Tourist verhalten. Also damit meine ich einfach, dass du auffällig bist, dass du zu viel nach links und rechts schaust, Augenkontakt hast. Deswegen, wenn ich irgendwo an so einem Ort bin, laufe ich da voll selbstverständlich durch. Ne? Also dann denken die Leute sich wahrscheinlich, okay, der kommt von hier oder der kennt hier jemanden und dann riechen die das nicht. Ne? Und was ein Vorteil war, zurück zu dazu, was diesmal ein Vorteil war auf dieser Reise, war, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ne? Diesmal war es ein Vorteil und kein Nachteil, weil ich sehe jetzt nicht aus wie ein Peruaner, aber ich bin nicht so sehr aufgefallen. Ja, weil ich halt gerade nach Haut und klar war.
Und gerade nach der Wüste wahrscheinlich schon, oder?
Ja,
also
ja.
War es noch mal ein bisschen brauner geworden nach der Wüste.
Ja, genau. Deswegen, das war halt auch ein Vorteil für mich. Ich glaube, wenn ich so blond und blauäugig war an manchen Orten, das wäre schon sehr noch gefährlicher gewesen. Und ich habe gestunken, ich habe dreckige Kleidung gehabt. Also das war schon so, und Bart auch nicht rasiert und so, also richtig Abenteuermodus, da kann man auch nicht gut aussehen, alles gut, aber ich war dann wirklich so, ich sah so aus, dass ich wirklich an so einem kleinen, selbst wenn ich irgendwo was essen wollte, hat die Dame mich gefragt, ob ich überhaupt Geld dabei hätte.
Weil du so gestunken
hast. Ja, weil ich einfach aussah wie so ein Obdachloser schon fast und deswegen dachten sich die Räuber wahrscheinlich, okay, den rauben wir nicht aus, der raubt uns aus gleich. Deswegen, das hat mich auch nochmal geschützt. Und allgemein habe ich auch irgendwie komisch, denn man hat ja immer irgendwie Angst vor etwas, aber ich habe gar keine Angst vor gar nichts. Also ich habe da, auch wo, wenn mich Menschen fragen, hast du keine Angst da draußen zu übernachten? Na, gar null. Wie gesagt, man denkt, man hat so andere Gedanken, man ist so fokussiert und man ist auch so erschöpft, das ist einem so egal. Selbst wenn da irgendwie auch ein Bär gerade ist, ich würde mich mit dem hinlegen und kuscheln, weil man ist so erschöpft einfach, da denkt man, da ist gar keine Zeit, Angst zu haben.
Krass, ja. Welchen Zustand du da kommst. Ich glaube aber auch bei Menschen ist es ganz viel Gottvertrauen einfach letzten Endes, dass du auch wieder, also Körpersprache ist das eine, aber auch so die Körpersprache wird ja auch beeinflusst dadurch, was in deinem Kopf gerade vorgeht. Und wenn du einfach schon positiv auf Leute zugehst, dann ist so, wie es in den Wald reinschreit, so schreit es zurück. Und das habe ich auf meinen ganzen Reisen festgestellt. Und wenn es hart auf hart kommt, wird dir auch eigentlich immer weitergeholfen. Natürlich gibt es auch das Böse da draußen und böse Menschen und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, zu 99%, wenn du positiv auf die Leute zugehst,
also
kriegst du das auch zurück.
Unglaublich schöne Begegnungen mit den Menschen gehabt. Also ganz, es sind auch wieder zu viele Geschichten. Also viel, viel mehr positive als schlechte. Aber schlechte gab es auch, wo ich auch mal an der Straßenseite übernachtet habe. Dann stand da plötzlich jemand vor meinem Tarp und sagt mir so, ja, pass auf, dass die dich hier nicht umbringen. Und ich sag dann, warum? Er sagt, ja, weil du nicht von hier bist und so. Dann dachte ich, okay, voll der blöde Grund, ne? Ich war so voll schlecht gelaunt, ne?
Ich so, weil er dich aufgeweckt hat?
Ja, nein, weil ich einfach... Es war unglaublich kalt, ich konnte meine Hände nicht mehr spüren, ich musste alles abbauen, sondern alles war nass und kalt. Und der ist mir auch so begegnet, der ist ja direkt gekommen und hat mich so schief angeguckt. Deswegen war ich dann auch nicht mehr so, okay, der ist jetzt ein bisschen komisch. Sonst habe ich wirklich so schöne Begegnungen gehabt. Ich will gar nicht zu sehr drauf eingehen, ich weiß gar nicht. Ich habe mal in einer Schule geschlafen, auch in Peru, irgendwo in den Gebirge, habe ich einfach angeklopft und konnte da übernachten. Da waren die Lehrerin mit ihren beiden Kindern hat da übernachtet. Die haben nicht viel gehabt, die haben nicht mal Elektrizität gehabt, die hat für mich gekocht gehabt. Ich habe mit den Kindern gespielt, so eine Begegnung habe ich gehabt. Oder mit Carlos hieß der, mit denen habe ich auch, das werde ich niemals vergessen, weil ich noch nie so einen, bin so vielen Menschen begegnet, aber noch nie einen Menschen, der so positiv ist. Er war so positiv einfach, dass es so angesteckt hat einfach, ne. Der hat mich, also ich sag dir nur ein Beispiel, er kennt mich nicht, ne, ich komme an, er hat nur so, hallo und so, und dann hat er kurz erfahren, was ich mache und hat mich umarmt, aber er hat mich so fest umarmt, wie, keine Ahnung, also ich, obwohl wir fremd sind miteinander, und ich habe auch nichts dagegen mit, ich umarme auch gerne Menschen. Ich bin auch eher so ein Mensch, der offen ist. Aber der hat mich so umarmt. Ich dachte, wow, also das ist so, meine Mama hat mich nicht mal so umarmt. Und dann hat er mich so, wir haben es direkt so gut verstanden. Und er war so positiv. Und ich hoffe, das haben wir auch gefilmt gehabt. Und das wird man dann in dem Film auch sehen. Auch den Carlos, den wird man kennenlernen. Da wird man wissen, schön, was ich meine. Also tolle Begegnungen auch gehabt. Aber genau, auch ein Thema, was passiert ist während meiner Zeit, was die Reise nochmal spannender macht. Ich war dann schon im Land, schon einige Wochen vergangen. Dann waren ja diese Unruhen, diese politischen Unruhen, auch in Peru, das hat man in Deutschland sogar auch mitbekommen. Der Präsident wurde verhaftet und das ganze Land hat gestreikt. Also das ganze Land war dagegen, gefühlt, weil der Präsident auch aus dem Land war, jemand aus dem Land. Und dann sind halt überall Barrikaden entstanden. Die Leute haben sich halt ja gegen den Staat quasi gestellt. Es gab wirklich ja, so, also auch viele Tote auch, ganz, ganz viele Sachen. Und ich war halt mittendrin, so, ne? Und was ich erfahren habe, ist die Barrikaden, die dann waren, wo ich zum Glück durch konnte, weil ich zu Fuß war, ne? Also Autos konnten nicht durch. Einmal war ein Kamerateam, sollte auch dabei sein. Die konnten nicht weiter. Wir konnten nicht mehr drehen. Die mussten dann irgendwann umkehren und nach Hause fliegen.
Krass.
Die konnten nicht, die durften nicht. Und ich konnte halt weiterlaufen. Und einmal war sogar unter einer Bedingung. Dann stand ich da in so einem kleinen Dorf. Man muss sich vorstellen, so wirklich die Dorfbewohner da, das sind auch so indigene Bevölkerung, ja, die Inkas noch, sehr, sehr interessant. Und die haben dann gesagt, okay, du kannst weiter, aber unter einer Bedingung hier, wir basteln dir jetzt ein Schild und du hältst jetzt dieses Schild hoch. Ich sollte mich so politisch auf eine Seite stellen quasi. Und das war, wo ich mich wirklich so unwohl gefühlt habe, wo ich dachte, ey, lasst mich da raus. Und dann stand da so, Cierre del Congreso, also schließt das Kongress. Und ich stehe da so und hält halt das Schild hoch. Und ich so, und dann haben die auch mir geraten, so, nimm das Schild lieber mit, das wird so Freifahrtschein für die nächsten Barrikaden sein. Da habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt. Ansonsten habe ich auch da keine Angst gehabt, dass mir was passiert. Nur, wo ich halt mir Sorgen gemacht habe, war, dachte ich, was passiert jetzt so? Wird es jetzt so krass sein, dass es auf einmal heißt, dass alle Touristen, die in Peru sich befinden, nach Hause müssen? Ich hatte nur Angst um mein Projekt. Nur davor, also nicht vor mir selbst, aber um mein Projekt hatte ich Angst. Und was halt wirklich nervig war und ein Nachteil auch war, ich habe sowieso schon Probleme damit gehabt, Essen und Trinken zu finden. Und dann, als diese ganzen Streiks waren, die Läden waren geschlossen. Die haben alles zugemacht. Ich musste wirklich, das war noch schwieriger für mich. Und ich musste manchmal an geschlossenen Türen klopfen und bitten, dass ich was zu essen irgendwie mir kaufen kann. Kam auch noch dazu.
Krass.
Ansonsten habe ich eigentlich immer Glück gehabt, dass ich am richtigen Ort war, zur richtigen Zeit, zum Beispiel in Cusco. Das ist eine Kolonialstadt, eine große Stadt, historische Stadt in Peru. Und da war es auch eine Zeit richtig schlimm. Und ich war genau an Weihnachten bin ich in Cusco angekommen. Und da war dann halt wirklich so quasi Waffenstillstand und war dann nix. Und dann habe ich da übernachtet, konnte dann am nächsten Tag weiter. Also ich habe eigentlich auch so ein bisschen Glück gehabt, dass ich am richtigen Ort war.
Okay, weil Weihnachten war, war Waffenstillstand
Ja, genau,
sozusagen.
ja.
Okay. Abgefahren. Hast du so ein bisschen mitbekommen, wie das Ganze dann geendet ist? Weil ich bin ganz ehrlich, ich habe mich damit überhaupt gar nicht beschäftigt.
Wie es jetzt gerade noch
Ja,
weitergeht
wie die
mit der
Unruhen jetzt
Situation,
geendet sind, oder
na,
sind die immer noch?
wird auch immer so bleiben, dass in solchen Ländern, wenn ich so verallgemeinert bin, aber
Ja.
ist immer eine gewisse Unruhe. Immer. Also auch schon vorher habe ich immer viel mitbekommen, dass so, ja, jeder irgendwie anders politisch aufgestellt ist und das ist nicht wie in Deutschland, wo man eine freie Meinung hat und da ist direkt dann halt auch wirklich ein anderer Zustand. Es wird immer irgendwie was sein, aber ich weiß auch nicht direkt, ob ich glaube, der Präsident sitzt immer noch in Haft, ist jetzt eine andere Präsidentin. Es soll wohl auch Neuwahlen irgendwann kommen, aber sonst ist es nicht mehr so schlimm, wie es davor
Zu
war.
dem
Davor war,
Zeitpunkt,
zu dem Zeitpunkt waren, die haben, also Flughafen wurde übernommen von den Leuten sogar.
was?
Naja, das gab's auch. Ja.
Also das heißt, selbst wenn das Projekt abgebrochen worden wäre oder werden hätte müssen, wärst du gar nicht nach Hause gekommen, weil
Nee,
du gar nicht.
das war jetzt in einer bestimmten Ortschaft,
Okay.
also in einer anderen Stadt. Aber ja, so war es. Aber das hat mich auch nicht aufgehalten, ehrlich gesagt.
Ja. Und wo warst du da zu dem Zeitpunkt, als das stattgefunden hat? War das auch noch im Gebirge oder warst du dann schon wieder raus aus dem
Da
Gebirge?
war ich noch neu im Gebirge, am Titicacasee eigentlich, im Süden. Genau da war das, da waren die Unruhen.
Okay. Okay, crazy. Pass auf, jetzt waren wir im Süden vom Gebirge und dann hast du gesagt, als du in Richtung
Der
Norden
Dschungel, ja.
gelaufen bist, genau,
Genau.
zwischenzeitlich im Dschungel, als du in den Norden gelaufen bist, hast du versucht, diesen 5000er nochmal zu knacken. Und dann ging es schon fast wieder zurück, oder?
Genau. Ich war dann aber davor auch nochmal im Dschungel.
Ah, du hast nochmal Joule.
Ja, ich bin nochmal, wie gesagt, ich bin, wenn man wirklich die Route richtig anguckt danach, ne, auf meiner Karte, man sieht dann, naja, warum ist der jetzt, dann fragt man sich, warum läuft der jetzt nochmal da lang, das macht doch gar keinen Sinn. Das meine ich damit. Es ist keine feste Definition, ich habe die Route so oft verlängert und deswegen bin ich halt nochmal im Norden im Dschungel gelaufen. Gerade der Dschungel davor, also wo ich das erste Mal im Dschungel war, das hat mich, und jetzt, wenn man mich fragt, was meine Lieblingsregion war, der Dschungel. Das war unglaublich spannend, einfach eine Geräuschkulisse, was ich noch nie hatte. Die Geräusche und die Tiere, die ich einfach, ich habe so beim Laufen einfach wilde Affen gesehen und ganz spannende Tiere. Und das, also den Dschungel habe ich sehr, sehr geliebt. Und deswegen wollte ich im Norden nochmal den Abstecher in den Dschungel machen. Habe dann die Route nochmal verlängert. Und dann war ich in der Cordillera Blanca. Das war auch Gebirge, aber ganz anders als das Gebirge, Gebirge davor.
Okay.
Ganz andere Landschaft mit Gletschern und alles.
Darf ich noch kurz was zum Dschungel fragen?
Ja.
Weil auch damit ich es mir richtig vorstelle, weil der Dschungel ist ja nicht wie in Deutschland irgendein Wald, der dann sind Wanderwege ausgeschrieben und sowas. Darum hast du wahrscheinlich auch deinen GPS-Tracker dabei gehabt, oder? Damit du weißt, wo du gerade bist und da auch wirklich entsprechend langläufst. Oder wie ist die Szenerie, wenn du, oder wie kann man sich das vorstellen, wenn du da durch diesen Dschungel durchläufst?
Ja, ich, also dieser das GPS-Gerät hatte jetzt keine Karte angezeigt.
Okay.
Ich habe natürlich mein Handy gehabt, ich habe verschiedene Offline-Karten wo ich meinen Standort sehe. Aber und natürlich zur Not auch ein Kompass, eine Karte und das hatte ich auch alles dabei, einfach für den Notfall. Weil das kann natürlich auch passieren, dass du dich verläufst. Ich glaube, das ist so, wenn du tief im Dschungel bist, ist das so das Gefährlichste, was dir passieren auch kann.
Darum frage ich, genau.
Dass du dich so verläufst. Aber ich muss dazu sagen, ich war, wo ich im Dschungel war, ich war die meiste Zeit eigentlich in befahrbaren Straßen unterwegs. Also ich war nicht so richtig tief in den Dschungel, wo keine Wege
waren. Also nicht im Dickicht oder sowas, sondern schon da, wo auch dann teilweise Menschen einfach unterwegs sind.
Ja, genau.
Okay.
Natürlich war, kurze Zeit war ich auch drin, also Offroad, aber nie so richtig tief, weil das wäre schon mit meinem Projekt, was ich vorhabe, hatte, nicht ganz möglich gewesen. Dann, also deswegen war das jetzt nicht Priorität, dass ich da tief in den Dschungel gehe und dann wochenlang im Dschungel bin. Das ist jetzt das wäre ein ganz anderes Projekt, was mich auch reizen würde. Aber für das, was ich vorhatte, hat es mir gereicht, dass ich im Dschungel war, die Bedingungen hatte, die Tiere sehe und das hat mir gereicht.
Ja, glaube ich, hart genug.
Ja.
Okay, wie viele Kilometer bist du gelaufen im Dschungel?
Auch immer.
Also immer?
Auch wieder, mindestens der Ultramarathon.
Ach so.
Deswegen auch, das war ich, weil sonst, wenn du tief im Dschungel bist, kannst du kein Ultramarathon rennen, da kannst du so gar nicht rennen.
Ja, ja.
Deswegen wollte ich auch, weil das halt der Fokus auf Rennen war.
Also das sowieso.
Ultramarathon,
weil du meintest vorhin, du bist 3 Wochen lang zum Beispiel durch die Wüste gelaufen. Mhm. Wie viele Wochen dann in Zeitangaben warst du im Dschungel?
Boah, ich weiß es gar nicht. Also ich zähle immer nie, ich weiß gar nicht. Das waren aber keine Wochen.
Ja.
Ich war Tage im Dschungel einmal und im Norden dann nochmal paar Tage. Also insgesamt so vielleicht fast 2 Wochen oder so.
2 Wochen, okay.
Ja.
2 Wochen im Dschungel ist auch schon ordentlich.
Ja, aber wie gesagt, das war sehr, sehr schön. Auch also sogar also so Sachen wie das Regen im Dschungel. Das ist so ein Monsunregen einfach.
Habe ich auch ein Video von dir gesehen, wie du so lachend durch den Regen.
Ich liebe das. Ich habe so geliebt, ne? Weil es wirklich, es war warm, warmer Regen. Es hat, also im Gebirge, also bei 5000 Höhenmeter, Regen ist richtig nervig. Aber im Dschungel war das war erfrischend. Also erfrischend, weil es so heiß war. Deswegen habe ich immer gehofft, dass es regnet. Auch wenn man komplett nass ist dann. Also so, als wenn jemand einen Eimer Wasser über dich schüttet. Aber ich hab's richtig geliebt, im Regen zu laufen im Dschungel. Das war auch spannend. Und dann nochmal, auch die Menschen waren wieder anders und das Essen war wieder anders.
Ja, so geht's mir. Ich komme ja gerade aus Bayern und bin gerade in Hamburg angekommen. Das ist auch komplett anders.
Ja, ist immer anders, ja.
Nee, aber ich kann's echt nachvollziehen. Also ich glaube ich sofort, vor allem die Leute in den Bergen sind ja deutlich anders als die Leute, die dann unten am Strand oder am Meer sind. Meer ist meistens ein bisschen hang loose, ein bisschen lockerer und
umgekehrt in Peru.
Wirklich?
Ja, ja, umgekehrt, 100%. Also in den Bergen.
Weil ich stelle mir halt vor, weißt du, die Bergleute, da geht's ja, da ist es richtig rough.
Nein. Also in Peru war es anders, ganz andersrum.
Okay.
Weil in den Anden oder im Gebirge sind viele arme Menschen auch, ne? Also im ganzen Land sind eigentlich viele arme Menschen. Das, aber im Gebirge waren die Menschen haben noch einfacher gelebt. Sehr, sehr einfach gelebt, sehr arm. Und das waren auch sehr viele aus dem Inka-Reich, ne? Also indigene Bevölkerung. Und die waren halt noch freundlicher, noch als in der Küste zum Beispiel. Da ist sogar sehr gefährlich gewesen. Also da gab es viele gefährliche Orte, wo man vielleicht ausgeraubt wird. Aber im Gebirge waren die sehr einfache Verhältnisse, sehr arme Menschen, aber gleichzeitig sehr offen.
Woran liegt es, dass es am Meer krimineller ist?
Weiß es, wegen den Orten, weiß ich nicht.
Gut, kann vielleicht einfach sein, dass dort die Lebensbedingungen einfacher sind und dass sich dann da die Leute halt eher tummeln,
ja,
als wenn irgendwie kriminelle Leute ins Gebirge gehen. Ja. Das ist vielleicht dann eher übertragbar auf die westliche Welt,
ja,
dass es so ist.
Aber gibt es aber überall. Also im Gebirge gab es bestimmt auch gefährliche Menschen.
Klar.
Da ist mir das auch passiert, wo ich an der Straße geschlafen habe.
Ja.
Aber so insgesamt, wie gesagt, im Gebirge hat man nochmal mehr, wie gesagt, in Peru leben ja auch sehr viele unterschiedliche Menschen. Es gibt da, weiß man ja, dass die Kolonialzeit und so mit Spanien, aber im Gebirge waren dann wirklich die Inkas noch, also die indigene Bevölkerung, sehr, sehr stark. Und jetzt in Lima zum Beispiel ist ja gar nicht, Lima ist eine ganz andere Welt, die Hauptstadt Lima, das ist ja wie, als wenn das in Europa was wäre. Da sind auch viele Peruaner, die aussehen wie Spanier zum Beispiel, aber Peruaner sind. Aber in dem Gebirge waren dann viele viele indigene Bevölkerung.
Aber die Landessprache ist Spanisch, oder?
Genau, ist Spanisch, aber gerade auch im Gebirge spricht man auch Quechua. Das ist auch eine alte Sprache, eine alte Inka-Sprache. Aber mit Spanisch kommst du klar.
Kannst du Spanisch?
Ja, zum Glück.
Geil,
zum Glück kann ich Spanisch.
Cool.
Und ich sag dir, heute hätte ich gar kein Spanisch gekonnt, wäre diese Reise erstens halb so geil, weil ich dadurch halt viel mehr mit den Menschen sprechen konnte, auf die Menschen zugehen konnte. Und halb so geil und noch viel schwieriger. Weil oft habe ich gedacht, ey, wenn ich jetzt nicht mit der reden könnte, das wäre so schwierig gewesen. Also Sprache zu können war sehr, sehr wichtig. Gerade weil ich halt die meiste Zeit an Orten war, was nicht touristisch war, wo wirklich, ja, da war es sehr wichtig.
Sprichst du es fließend?
Ja, also ich spreche es gut, aber jetzt nicht so wie Deutsch oder Türkisch jetzt immer.
Okay, klar.
Ja.
Aber
ich kann alles verstehen, aber und sprechen. Und gerade wenn du dann länger dich im Land befindest, dann weißt du auch, also überall spricht man ja auch einen anderen Akzent,
ja,
aber ich konnte das auch gut verstehen.
Wie hast du es, wann hast du das und wie hast du es gelernt? Was machst du noch alles?
Nee, allgemein, wie gesagt, liebe ich ja auch verschiedene Kulturen immer schon. Sprachen haben mich immer schon interessiert, schon damals in der Schulzeit auch schon. Da waren Mathe 5, aber Sprachen immer 1 oder 2.
Ja.
Also immer schon interessiert. Dann halt viel auch rumgereist davor auch schon und auch längere Zeit in Spanien verbracht, in Sevilla, wo meine Gastfamilie auch war, wo ich in einer spanischen Gastfamilie gelebt habe. Und dann halt durch die Praxis auch, ne? Ja, so kam es dazu. Und Spanisch ist eigentlich gar nicht so eine schwierige Sprache auch. Und ja, so kam es dazu. Und die Leute dachten, das war komisch. Ich spreche eigentlich auch, ich habe auch keinen starken deutschen Akzent, wenn ich Spanisch spreche. Das finde ich gut. Aber die Leute dachten sogar, die haben mich sogar auf einen Brasilianer geschätzt. Also ein Brasilianer spricht ja kein Spanisch, eigentlich Portugiesisch, aber genau, viele Brasilianer sprechen auch Spanisch. Dann halt ein bisschen Akzent. Und oft wurde ich in Peru gefragt, ob ich aus Brasilien kommen würde, das Nachbarland.
Das ist schon ein Kompliment auch fast, oder?
Ja.
Finde ich. Crazy. Ja, aber das macht natürlich Sinn, gell? Also dann kannst du mit den Leuten halt auch connecten. Weil ich vorhin kurz nachgedacht hatte, ob du dann ganz viel Englisch gesprochen hast, bis du dann auch angefangen hast.
Englisch würde gar nicht gehen.
Genau, als du dann angefangen hast, die Orte auszusprechen, dachte ich mir, der kann bestimmt Spanisch. Und darum habe ich nochmal nachgefragt.
Ja, der war sehr, sehr gut. Weil, wie gesagt, nicht nur gut, weil es mir weitergeholfen hat, gut, weil ich mich mit den Menschen noch besser unterhalten konnte.
Ja.
Wirklich, ich habe mich sehr, sehr gut mit den Menschen unterhalten können. Und das freut mich wirklich sehr.
Cool, mega. Okay, nochmal zurück zur Route. Das heißt, wir sind jetzt, also Gebirge, dann runter in den Dschungel, nochmal hoch ins Gebirge, nochmal runter in den Dschungel und dann war die... Cordillera Blanca, okay.
Ja, das ist so die höchste Gebirgskette in Amerika, glaube ich. Oder zweithöchste, irgendwie sowas, ich will nichts Falsches sagen.
Mhm.
Und zweithöchste der Welt oder was, außer Asien, glaube ich nochmal höher. Und der zweithöchste Berg Südamerikas, der Huascarán. Und das ist halt so eine Gebirgskette, die nennt sich halt Cordillera Blanca. Und da wollte ich ja natürlich auch durch. Das sind die, also schneebedeckte Berge auch. Und auch super spannend natürlich, aber das war auch wieder was ganz anderes, weil da habe ich dieses Auf und Ab krass gehabt. Im Hochgebirge ist es nochmal anders, weil da bist du dann, da gab es auch Auf und Ab, aber da bist du auch ständig auf einer Höhe dann. So etwas flacher. Ne? Wo du ständig auf einer Höhe bist, aber etwas flacher. Aber da in der, weiter im Norden war es dann wirklich dieses krasse Auf und Ab, jeden Tag aufs Neue. Das war doch mal was ganz anderes. Ich muss mich gerade zurück überlegen, das war, da war ich richtig gereizt, wo Momente war, wo es dann wirklich ganz nach oben geht. Du hast die schwere Tasche, du hast vielleicht keine Energie. Das war auch wieder was, eine ganz andere, auch, aber eine schöne Landschaft auch. Ja. Dann, danach, ne? Jetzt könnte man auch wieder das, was ich meine, ich hätte mir die Route noch viel einfacher machen können. Ich hätte auch nicht da lang laufen können, ich hätte auch direkt danach Richtung Küste laufen können, umzulaufen können, dann Richtung Küste und dann komplett länger noch an der Küste runter nach Lima. Aber ich bin dann, musst du dir vorstellen, hier ist die, und dann bin ich hier im Kreis so ein bisschen fast gelaufen und dann bin ich wieder nicht Küste gegangen, dann bin ich wieder Cordillera Huayhuash gelaufen und das ist auch ein sehr bekannter Ort, auch mit richtig spannenden Landschaften, da gab es Lagunen, ganz viele, okay. Auch im Cordillera Blanca gab es auch Lagunen, also wirklich das Wasser, so türkis, blau.
Auf welchem, auf wo befinden wir uns jetzt ungefähr von der Höhe her, von der Höhenlage?
Im Norden, oder was meinst du?
Also es ist ja dann kein Gebirge mehr, oder?
Doch, doch.
Und da waren Lagunen?
Ja, ja, da waren Lagunen.
Dann verstehe ich, glaube ich, nicht ganz, was eine Lagune ist. Ich dachte, Lagune ist immer halt was, was am Meer liegt.
Nein, gar nicht. Gar nicht. Also es du kannst gerne auch googeln nebenbei.
Erklär einfach, wie so eine Lagune dann aussieht. Dann habe ich ein komplett falsches Bild von der
Lagune. Ich kann jetzt kein Referat über Lagunen halten, ich weiß einfach, weil ich selber gesehen habe, Lagunen, das ist halt. Ja, also Gewässer, was ist halt wirklich sehr türkisblau, okay. Schon quasi. Und das hast du da auch gefunden. Also es war sogar direkt an der Cordillera Blanca drin.
Okay.
Nationalpark Huascarán gab es auch. Da gibt es eine Lagune, die heißt Laguna 69, also Laguna 69. Komische Zahl. auch sehr bekannt. Das sind auch bekannte Orte, ne? So zum Beispiel der Santa Cruz Trail Track. Und da gab es auch ganz viele Lagunen.
Okay, verstehe.
Und Cordillera Huayhuash gab es auch Lagunen. Also ich habe auch die Bilder noch dazu auf meinem Handy. Und auch im Film wird man da sehen. Oder im Buch wird man auch die Bilder sehen. Genau, Cordillera Huayhuash war auch wieder die schwierige Route genommen. Ich habe immer wirklich auf der Karte vorher auch gesehen gehabt, ne, wie viele Höhenmeter auf mich zukommen werden. Ich dachte, das war immer so. Irgendwann, vorher habe ich nie drauf geschaut, war mir egal. Ich habe nie geschaut, was kommt auf mich zu heute. Bin einfach gelaufen. Und gegen Ende der Reise im Norden dachte ich immer, boah, krass, heute nochmal 2.000, 3.000 Höhenmeter alleine. Dann halt die Distanz, die du machen musst, ne. Das war auch schon krass, aber am Ende, wie ich es gesagt habe, am Ende ist man dann doch immer froh, dass man es gemacht hat, dass man halt dann auch nochmal die schwierige Route genommen hat. Deswegen, das weiß ich dann halt immer vorher schon, das ist der Unterschied zwischen mir und vielleicht anderen Leuten. Ich weiß vorher, wie ich mich danach fühlen werde, weil ich es einfach schon erlebt habe, deswegen entscheide ich mich bewusst dafür.
Sau gut. Ja gut, aber irgendwie müssen ja die 230 Kilometer Höhenunterschied, also 230.000 Höhenmeter, müssen ja irgendwie zusammenkommen. Das Schwede. Okay, aber dieser Moment, den du beschreibst, ist das dann das, was man allgemein gültig auch als Runner's High kennt? Ist das das?
Das Runner's High?
Ja, das ist, also dieses Runner's High ist das, wo man dann...
Nee, Runner's High hat nicht, nicht mit der Höhenmeter zu tun.
Nee, das meine ich gar nicht. Also dieser Moment, wenn du dann weil du gerade sagst, so andere Leute denken... Oder andere Leute können es vielleicht nicht so nachvollziehen, weil sie nicht wissen, was danach kommt. Du weißt aber schon, was danach kommt. Nämlich, dass du dich glücklich fühlst und irgendwie euphorisch dann vielleicht auch bist. Dann dieses Runner's
High? Das meinte ich nicht, aber ich weiß, was du meinst, aber das meinte ich jetzt gerade nicht. Ich meinte damit nur, wenn man es dann hinter sich hat und es dann geschafft hat, das Gefühl, es geschafft zu haben und es gemacht zu haben, das Gefühl war auch sehr schön. Oder ich weiß, wie man sich dann fühlt, dass man etwas Schweres überschwunden hat. Aber das Runner's High gibt es natürlich auch. Das ist halt während dem Lauf ist das Runner's High, nicht danach. Das Runner's High Haie hast du, wenn du eine gewisse Distanz schon hinter dir hast und irgendwann mal fühlt sich das halt nochmal vielleicht einfacher an oder du hast das Gefühl, dass du automatisch läufst und das Gefühl ist nochmal anders. Das ist das Runner's High, das hat man während dem Lauf.
Das hat man während
dem Lauf. Ab einer gewissen Distanz.
Okay.
Weil wenn du dann halt auch gleichmäßig läufst, ohne Unterbrechung.
Okay, also man muss einfach nur einen gewissen Grad überwinden sozusagen und dann bekommst du es.
Ja genau, eine gewisse Distanz. Ich weiß nicht, ob das bei jedem unterschiedlich ist. Für mich ist jetzt mal, also meine Definition zum Beispiel, wenn ich sage, ich gehe mal heute eine normale Distanz jetzt laufen, für mich ist so 20 Kilometer ist ein kurzer Lauf eigentlich schon fast geworden. Für andere wäre das so, es ist ein Halbmarathon so, aber für mich ist es jetzt einfach. Deswegen weiß ich nicht, ob das bei jedem anders unterschiedlich ist.
Bestimmt ist das unterschiedlich, je nachdem, wie viel man auch gewohnt ist und wo für einen dann sozusagen die Schwelle
kann sein.
Kommt, wo man über sich hinaus wächst sozusagen. Bei dir sind es jetzt 100 Kilometer, bei mir sind es wahrscheinlich 10. Was ich da nur Interessantes gelesen habe, ist, dass das, was beim Runners High passiert, scheinbar relativ ähnlich zu dem ist, was passiert, wenn man Cannabis zu sich nimmt. Weil es gibt diese Endo...
Boah, ich... Keine Ahnung. Ich nehme kein Cannabis, hab noch nie was.
Nee, das meine ich auch gar nicht. Aber es gibt scheinbar von der Zusammensetzung her ähnlich zu dem, was passiert, wenn man Cannabis zu sich nehmen würde, weil das sogenannte Endocannabinoide sind, die der Körper dann ausschüttet. Und Endorphine können die Blut-Hirn-Schranke nicht durchschreiten. Deshalb geht man davon aus, dass es an diesen Endocannabinoiden liegt, dass man dieses Runner's High empfindet.
Okay. Ja, ich habe soweit denke ich immer nicht.
Ich habe das nur gelesen, aber ich dachte mir, wow, interessant irgendwie, dass der Körper sowas selber auch herstellt.
Ja, deswegen Leute, auf jeden Fall laufen gehen, um high zu werden.
Ja, also fand ich auch total faszinierend, vor allem, dass das auch ähnlich zu dem ist, vor allem die Kiffer, die sind ja eigentlich total irgendwie in ihren Stuhl reingepresst und kriegen irgendwie so wenig gebacken und auf der anderen Seite musst du halt dann, um das körperlich natürlich zu erlangen oder ein vergleichbares oder ein, vielleicht nicht vergleichbares, aber irgendwas in die Richtung zu erreichen an Gefühl, halt hart laufen gehen und hart, also dich hart an dein Limit pushen. Fand ich schon interessant,
also, denke ich. Ist die Frage, ob der Sport für mich meine Droge ist? Nein, natürlich ist es einfach Liebe. Also viele sagen auch, du bist bestimmt süchtig, oder? Ja. Sportsucht. Nein, das ist für mich negativ, wenn mir das jemand sagt. Ich nehme es irgendwie negativ auf. Das ist gar keine Sucht. So.
Ja, und vor allem, also muss es unbedingt negativ sein? Ja. Was für dich positiv ist, und für deinen Körper ja auch eher positiv.
Ja, aber ich meine, Menschen nehmen das so negativ auf. Ja, wer ist sportsüchtig? Nein, ich bin einfach, das ist meine Liebe.
Das ist deine Passion.
Also meine Leidenschaft, immer schon. Und wie gesagt, wer mich mein ganzes Leben, und wenn du meine Mutter fragst, meine Schwester, die kennen mich nur, also Sport, und das ist halt ich, also immer schon, immer. Also ich war immer draußen, ich habe immer schon Sport gemacht, ich habe so viele Sportarten gemacht. Ich habe nie keinen Sport gemacht in meinem Leben.
Ja.
Oder wenn du mich fragst, wann hast du das letzte Mal 5 Tage nicht trainiert? Weiß ich auch nicht. So. weiß ich nicht.
Aber es ist doch voll schön, wenn jemand was für sich gefunden hat, wo er sagt, das liebe ich und das ist auch nichts, wo du sagst, so, das fällt mir schwer, jetzt muss ich heute schon wieder. Natürlich gibt es solche Momente auch, aber du liebst es einfach mehr, als dass du diesen Schmerz dann empfindest. Ich finde das geil, wenn jemand sowas hat, weil ich glaube nicht, dass es viele Menschen auf der Erde gibt, die sagen, sie dürfen für ihr Leben das machen, was sie lieben. Und davon leben auch letzten Endes.
Das ist sowieso ein Traum, wo ich dankbar bin. Aber allgemein, dass man überhaupt eine Leidenschaft hat, ne, das ist auch nicht selbstverständlich. Ich kenne so viele Leute, die irgendwie keine Passion haben oder es noch nicht gefunden haben. Ne? Deswegen ist es auch voll was Schönes. Also viele sagen mir, du inspirierst so viele Menschen, wer inspiriert dich? Mich inspirieren Menschen, die einfach eine Leidenschaft haben oder ihrer Leidenschaft nachgehen. Egal, was es ist. Ich muss es nicht mal verstehen. So, ich liebe das einfach, Menschen zu beobachten, die leidenschaftlich etwas tun. Das ist so, was mich glücklich macht.
Ja.
Und allgemein auch, es gibt auch viele Menschen, die auch in der Situation waren wie ich. Meine Leidenschaft hatte ich immer schon gehabt, aber die noch nicht wissen, so wohin und was und
so wie
vielleicht
auf
der Suche sind. Ja, genau das. Und da rate ich auch immer jeden, ich glaube wirklich fest daran, dass in jedem Menschen etwas steckt, ne? Jeder Mensch ist irgendwo ein Genie. Nur die Frage ist halt, ob diese Person das für sich in dieser Lebenszeit herausfindet, ne? Und wenn man halt so ein Mensch ist, wo man einfach Veränderungen nicht kann oder nicht spontan ist, nicht offen ist für was Neues oder so, dann wirst du Probleme damit haben. Und ich war immer schon ein Mensch, der einfach Dinge getan hat, ohne nachzudenken. Das habe ich ja schon erwähnt gehabt. Und Veränderung geliebt hat oder offen für was Neues war. Und so wirst du ganz viele Wege gehen und wird auch nicht immer richtig sein, aber so wirst du immer zum richtigen Weg finden. Aber wenn du überhaupt gar nicht gehst, überhaupt gar nicht suchst, dann wirst du halt, ja. Nicht fündig sein.
Ich glaube auch, dass ganz viel steht und fällt mit Dinge einfach ausprobieren. Also, Darum habe ich vorhin auch gesagt, ich finde es jedes Mal spannend, mit Extremsportlern zu sprechen, weil das genau deren Ding ist. Die machen genau das, was sie lieben. Und allein das für sich zu haben, das ist doch schon so viel wert, weil dann gehst du in einem ganz anderen Plan auch in den Tag.
Ja. Also, was ich auch gar nicht mag, ne, also deswegen, wie du schon gesagt, deine Erfahrung ist ja mit Extremsportlern, dass die das aus 100% Überzeugung machen. Was ich gar nicht mag, sind Menschen, die dann sagen, warum macht man das? Wieso macht er das? Oder was auch. Okay, muss man nicht verstehen. Nee. Okay, alles gut. Aber ich mach das, sowas kann man auch nicht machen, wenn man nicht das lieben würde. Oder du würdest es nicht schaffen. Das meine ich so. Du würdest es gar nicht schaffen, weil du musst es lieben, um das schaffen zu können allein. Weil sonst würdest du ganz oft aufgeben in gewissen Momenten.
Überleg, wie viele Situationen du gerade beschrieben hast, wo du dann so, ich hätte jetzt aufhören können, aber das war genau der Punkt, an den ich kommen wollte.
Ja.
Du musst es lieben dafür, dass du an diesen Punkt kommst.
Deswegen, und man muss es nicht verstehen. Man kann sich selber vielleicht fragen, ich könnte das nicht oder ist auch okay. Es gibt ja viele andere Sachen auch, ne? Zum Beispiel, ich könnte auch sagen, ey, ich verstehe Gewichtsheber nicht oder das ist, wie kann man das machen? Das ist doch voll krass, aber ey, ich mach's ja auch nicht, weißt du? Oder die Leute verstehen auch nicht, zum Beispiel, dass ich das schon so lange mache auch, ne? Und irgendwie, dass ich auch weiß, was ich mache, ne? Also ich weiß, was ich mache. Ich habe mir was dabei gedacht oder habe mich gut vorbereitet. Das ist nichts Unvernünftiges so.
Du warst ja, wenn ich es richtig gesehen habe, sogar in einem Labor, wo du mal untersuchen hast lassen, ob du dieses mit diesen Höhen überhaupt schaffst.
Nee, nicht schafft, sondern ich wollte einfach, bin bewusst selber dorthin gegangen, um zu trainieren, um einfach nur herauszufinden, wie mein Körper reagiert auf so einer Höhe. Mhm. Um diese Erkenntnis zu haben, habe ich da trainiert und gemerkt, wow, krass, obwohl hier kein Schneesturm ist, obwohl hier keine große Steigung ist. Das ist das, was ich meine. Einfach, ich weiß wirklich, was ich tue. Es ist nicht das, wo ich mich halt wirklich, bewusst irgendwie in den Tod gehe oder so. Weißt du, sind halt so Sachen, was man so hört. Ich weiß, was ich da tue, vertraut mir ein bisschen. Das ist nicht.
Kriegst du ab und zu mal so einen kleinen Shitstorm oder so ein bisschen Kritik oder sowas?
Nein,
gar
nicht. Nein, also wirklich. Also eigentlich habe ich nur gute Nachrichten.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nur gar nicht. Ja. Nur aber, wo man, also auch, das sind auch so Menschen, die mir folgen mittlerweile, die mich so länger verfolgen, von denen kommt gar nichts. Also nur positive Nachrichten. Wo vielleicht ein, zwei so Sachen sind, Kommentare, sind jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwo eine Reportage von mir auf YouTube zum Beispiel oder irgendein YouTube oder irgendein Nachrichtensender zeigt was von mir und dann die Kommentare, das sind dann Leute, die mich gar nicht kennen, noch nie gesehen haben, mich gar nicht wissen, warum ich das mache oder was auch immer. Da kommt dann vielleicht so ein Kommentar so, warum macht man das oder so? Ist ja auch nicht schlimm, ne? Ja. Aber so, dann kommt so erst was. Aber
liest du dir so Kommentare durch?
Nein, nicht mehr. Früher ja, aber ich mache das schon seit Jahren. Früher habe ich das gemacht, macht man so, dann ist man so interessiert und neugierig und so, aber ich habe gelernt, lieber nicht, gar nicht mal, weil auf die ganzen Nachrichten zu antworten kannst du sowieso nicht, manchmal hast du so hunderte, tausende Kommentare, da kannst du gar nicht drauf antworten, da wäre ich dann die ganze Zeit damit beschäftigt und man macht sich da auch irgendwo verrückt und durch meine Zeit auf Instagram, durch die Erfahrung jahrelang, habe ich mir so ein bisschen auch Menschenkenntnisse angeeignet. Und es gibt halt viele Menschen da draußen, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage, die halt ein bisschen dumm sind, ne? Ist halt wirklich so. Also ich meine jetzt nicht dumm von dumm, sondern einfach charakterschwach.
Unüberlegt halt.
Ja, einfach. Unüberlegt, charakterschwach. Ja. Und du kannst nicht immer davon ausgehen, dass da im Internet Menschen sitzen, die voll Ahnung haben, was sie da sagen oder voll... Deswegen, es gibt, wird immer aus Prinzip solche Menschen geben, die immer aus Prinzip sowas schreiben.
Ja.
Du kannst machen, was du willst. Ne? Ich habe wirklich, wo ich nach Istanbul gelaufen bin, ich habe ja Spenden gesammelt für Wasserbrunnenprojekte in Afrika. Also etwas Gutes eigentlich, oder? Und dann habe ich, dann gab es eine Nachricht, wo dann stand, ja, Savaş Çoban ist nach Istanbul gelaufen, jeden Tag Marathon, hat Spenden gesammelt für Wasserbrunnenprojekte in Afrika. Voll die gute Nachricht eigentlich, ne? Und dann steht da einfach so irgendwann, soll er sich verpissen? Oder irgendwie, also so richtig stumpf, ne? Okay, wäre auch voll dumm von mir, wenn ich mich dann ärgere bei so einem Kommentar. Aber ich wollte nur damit sagen, dass egal was du machst, dass es immer irgendwie Leute geben wird. Oder zum Beispiel, als ich in Lima einlief, bin ich ja mit der peruanischen Flagge eingelaufen. Auch dafür habe ich Hate zu bekommen irgendwo in der Tagesschau in den Kommentaren. Ja, warum läuft der, warum nicht der deutsche, warum nicht die türkische Flagge? Warum? Leute, weil ihr die Geschichte dahinter nicht kennt. So, du kannst dich da nicht erklären. Deswegen gehe ich gar nicht mehr drauf ein.
Ja.
So, dann verpasst man vielleicht auch ein paar gute Kommentare, aber ist halt leider so. Gehe ich gar nicht mehr drauf. Du kannst wirklich, ich könnte morgen Welthunger stoppen, ne? Und eine Nachricht würde kommen, Savaş, stopp Welthunger.
Nur damit er sich besser fühlt.
Nein, und dann, selbst dann würde irgendjemand was sagen, ja. Ne? Egal was. Deswegen darf man da gar nicht mehr hinschauen, da würde man sich verrückt machen. Aber dass man sagt, nö, juckt mich gar nicht, das stimmt gar nicht, das kann mir niemand erzählen. Egal welcher Sänger, Schauspieler, Fußballer, so ein bisschen wird es immer irgendwie jucken. Okay. Aber so mehr oder weniger bei jedem, ne? Aber wie gesagt, ich bekomme zum Glück von mittlerweile so die Community, die mir schon länger folgt, nur gute Nachrichten. Wirklich nur gute Nachrichten. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar und glücklich.
Sehr cool. Mega. Ja, und diese negativen Leute, die würden dir das auch nie im echten Leben ins Gesicht sagen. Das ist, glaube ich, das, was die Anonymität des Internets einfach mit sich bringt.
Erstens das und ich würde mich selbst hinterfragen, wenn mich das so...
wenn dich das so triggert?
Ja, wenn mich das so triggern würde, dann würde ich sagen, weil es mir eher wichtiger, was so bestimmte Leute von mir denken. Ne? Jetzt unabgesehen von Familie und Freunden. Ne? Von Leuten, die vielleicht auch etwas Spannendes machen oder auch irgendwo im Leben stehen, wo ich sage, okay, wenn eine gewissen Charaktereigenschaften haben, wo ihr sagt, okay, wenn der schon sagt, ey, zum Beispiel ein netter, korrekter Mensch, dann ist es auch so. Aber wenn irgendjemand was sagt, der sowieso schon voll charakterschwach ist oder voll, was der über mich denkt, das juckt mich dann auch nicht. Gut. Man sagt ja, es gibt diesen, ich mag diesen Spruch eigentlich nicht, aber ich sag das aber, weil damit man das versteht, einen Löwen interessiert es nicht, was Schafe über ihn denken. Ich sehe mich jetzt nicht als Löwen, sorry. Ich mag diesen Spruch eigentlich gar nicht, nur damit die Leute das verstehen, was ich meine.
Ich verstehe schon,
das was darf, du sagst, ja. Wenn dich das triggert, dann musst du dich selber hinterfragen. Dann musst du selber gucken, ey, bin ich da irgendwo vom Mindset her überhaupt richtig, dass wenn mich das triggern würde und das, ich halt hab halt sehr an mir gearbeitet, und sowas würde, dann würde ich mich selber fragen, ey, dann bist du selber schwach, wenn ich das schwach mache.
Ja, das stimmt schon. Und dafür hast du auch viel zu viele schwierige Dinge in deinem Leben gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Als dass dich das nochmal jucken würde. Ja, du hast auch Istanbul gerade nochmal angesprochen, aber lass uns erstmal Peru zu Ende bringen, genau. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet.
Wir waren da wieder zurück auf der Blanca, der Huaywash, das war dann im Norden das letzte. Eigentlich der schwierigste Part von allen kam dann zum Schluss, so hat mir zum Schluss aufgehoben. Diese krassen Aufstiege und Abstiege. Aber wie gesagt, in solchen Momenten habe ich mir gedacht, ey, guck mal, du weißt, wann du ungefähr ankommst. Dann bist du fertig. Dann hast du es geschafft. Und dann wirst du alles wieder haben. Du wirst wieder lecker essen können. Ne? Und dann wird es sogar irgendwann wieder selbstverständlich für dich und du wirst wieder voll bequem sein und dann wirst du genau an diese Zeit zurückblicken und sagen, oh geil, voll Bock wieder, und deswegen genieße ich auch so solche Momente.
Ja.
Auch mit dem Essen, dass ich so oft, darüber haben wir nicht viel geredet, ich habe ja wirklich, ich habe ja gesagt, das gegessen, was ich finden konnte, und oft war das nichts Spannendes, ne? Ich war die meiste Zeit an Orten, da gab es nicht tausende Restaurants, ne? Da hast du keine Wahl gehabt. Du hast das gegessen, was da war. Und das war halt oft nicht was krass Leckeres für mich zum Beispiel. Ich habe mich auch komplett vegetarisch ernährt in Peru, was ich auch klarstellen möchte, ich bin kein Vegetarier. An alle Vegetarier oder Veganer, tut mir leid. Ich habe so viele neue Veganer und Vegetarier, die auf mich zugekommen sind, weil die einen Bericht gesehen haben, wo ich gesagt habe, dass ich mich vegetarisch ernähre. Die haben sich so gefreut für mich. Aber ich will die Wahrheit sagen, ich bin kein Vegetarier. Ich habe mich in Peru lediglich vegetarisch ernährt für die 3,5 Monate. Deswegen hat mich das auch nochmal eingeschränkt, weil ich auf Fleisch verzichtet habe. Und in Peru isst man halt viel Fleisch. Und gerade an diesen Orten, wo nicht viel Auswahl war. Und dann, wenn du dann dahin gehst und sagst, ich esse kein Fleisch, das an diesen Orten verstehen die das auch noch nicht, weil das ist nicht so üblich, dass man Vegetarier ist. Das waren auch nochmal Schwierigkeiten, wo ich manchmal wirklich bitten musste, dass ich es gesagt habe, ey, bitte nur Fleisch weglassen, Beilagen, irgendwas, egal was es ist.
Warum hast du dich in Peru vegetarisch ernährt?
Aus religiösen Gründen, weil ich sehr darauf achte, dass ich Halal, hat man ja bestimmt gehört, dass ich Halal Fleisch esse.
Ja.
Und weil ich wusste vorher, ich werde in Peru kein Halal Fleisch finden können, ja, habe ich mich beschlossen, ich ernähre mich dann einfach vegetarisch. Ah. Das ging auch. Also ich könnte auch Vegetarier werden. Also ich esse auch gar nicht so viel Fleisch, ehrlich gesagt. Das war kein Problem. Natürlich habe ich auch oft an Gerichte gedacht während der Reise, wo ich dachte, oh, darauf hätte ich jetzt eigentlich Lust. Aber ich sowieso, das sollte man auch können als Extremsportler, als Abenteurer, Verzicht. Das sollte easy sein für einen und ich kann verzichten. Ich kann locker aus meiner Komfortzone raus. Das sind alles Dinge, die mir liegen und deswegen habe ich ja mich damals bewusst entschieden oder wo ich gesagt habe, boah, das ist ja voll was für mich. Weil alles, was ich hatte schon vorher, ich war auch immer schon ein Mensch, der sehr viel Durchhaltevermögen hatte oder sehr mental auch immer sehr stark war. Deswegen habe ich direkt am Anfang gewusst, mit Extremsport und alles, dass es mir liegt. Deswegen bin ich auch diesen Weg gegangen.
Ja. Merkst du einen Performance-Unterschied, wenn du Fleisch isst oder kein Fleisch isst?
Nee, kann ich auch nicht beurteilen, weil ich sowieso auf dieser ganzen Peru-Reise sowieso schon sehr geschwächt war, sowieso wenig gegessen habe. Deswegen konnte ich da keinen großen Unterschied aufzeigen, weil ich war sowieso schon geschwächt. Aber was ich auch sagen kann, ich habe mich auch so ein bisschen darauf vorbereitet, also kann man so ein bisschen darauf vorbereiten, indem man, ich wusste, ich werde oft nicht immer viel essen können und der Körper braucht ja die Energie. Jetzt fragen sich, wie ist er dann jeden Tag diesen Ultramarathon gelaufen? Das kann man so ein bisschen steuern, indem man halt in der Vorbereitung bin ich immer lange Distanzen auf nüchternen Magen gelaufen. Also vorher nichts gegessen und der Körper lernt dann irgendwann mit wenig Energie länger auszukommen. Und das war mir wichtig, dass ich mit lange damit auskomme, weil ich wusste, ich werde nicht immer reinhauen können.
Okay, verstehe.
Ja, aber ich war immer auf Akku-Leer-Modus, wirklich. deswegen ist das, was ich mache, ist auch zu 80% Kopfsache.
Ja.
Ne? Deswegen, also gerade in solchen Momenten, wo du geschwächt bist, nicht gegessen hast, dann immer noch diesen Ultramarathon zu machen, mit Gewicht an den Rücken, mit den Bedingungen, mit Wetter, dies, das ist alles Kopfsache. Du musst mental so stark sein, und um das machen zu können. Das bringt dir nichts, wenn du der durchtrainierteste Mensch der Welt bist, wenn du mental aber nicht diese Stärke hast, wirst du diese Reise niemals durchstehen können. Ja. Und das ist so, wo ich ganz selbstbewusst sagen kann, meine größte Stärke ist mein Mindset und meine mentale Stärke. Deswegen bin ich auch so, kann ich auch so groß denken. Wenn ich eine Projektidee habe, ich vergrößere diesen Gedanken. Ich denke, ich setze mir gar keine Grenzen. Ich kann mir alles vorstellen. Und ich weiß ganz, und es gibt mir auch diese Ruhe auch vor solchen Projekten, weil ich einfach so selbstsicher bin und weiß, ey, ich würde nicht aufgeben, egal wie schwer es ist, gebe ich nicht auf.
Ich glaube, dass
deswegen gibt mir das auch diese Ruhe und das Selbstbewusstsein, das zu schaffen.
Ich glaube, dass das was ist, was für jeden wichtig wäre eigentlich, in sich Vertrauen in sich selber zu haben. Egal, ob das jetzt beim Extremsport ist oder ob das, wenn du, keine Ahnung, wenn du Eltern wirst, ist, du hast Vertrauen in deine Fähigkeit, Eltern zu sein, du hast Vertrauen in deine beruflichen Fähigkeiten, in deine unternehmerischen Fähigkeiten oder was es dann auch immer ist. In dem Moment, wo du Vertrauen in dich hast, ist dir auch scheißegal, was mit dem Arbeitsmarkt zum Beispiel gerade passiert, ob KI den umkrempelt oder nicht, weil wenn du anpassungsfähig bist und Vertrauen in dich selber als Person, in deinen Fähigkeiten hast, dann juckt dich das nicht.
Ja.
Weil dann gibt es immer irgendwie einen Weg für dich.
Ja.
Da bin ich absolut überzeugt davon, dass das für jeden eigentlich eine wichtige Eigenschaft wäre.
Deswegen, ja, das ist so, alles ist Kopfsache im Leben. Alles ist so wirklich, auch diesen Charakter zu haben, einfach, ja, ich mach und go, ich mach das. Zum Beispiel, ich habe ganz spät, ich war eigentlich immer schon so, dass ich, wie gesagt, sehr motiviert, ehrgeizig, Energie. Ich habe immer auch Dinge getan einfach. Aber diesen Schritt dann zu gehen und zu sagen, ich gebe jetzt alles auf und setze alles auf Plan A und dass ich Extremsportler werde, war eine Erkenntnis, die ich ganz spät hatte.
Dass es keinen Plan B gibt, dass es keine Fallback-Strategie geben darf.
Nein, eine kleine Erkenntnis hat, für mich der Gamechanger, was ich auch jedem raten kann. Das habe ich auch, ich war jetzt, habe Vorträge gehalten die letzten Tage und genau das habe ich auch thematisiert. Eigentlich ganz einfach, dass Erfolg eigentlich eine Entscheidung ist. Das ist ja klar eigentlich, ne? Aber für mich, diese Erkenntnis hat alles geändert, weil ich dachte mir, warte mal kurz, dachte ich mir, ich kann auch Erfolg haben, nur wenn ich hart dafür arbeite oder hart dafür trainiere und geduldig bin und auf meine Zeit warte. Das war für mich voll klar, dass ich das machen kann. Wie gesagt, das hatte ich immer schon. Aber ich habe das erst so spät gecheckt, dass ich das dann auch haben kann, auch schaffen kann. Das ist so für mich der Gamechanger gewesen. Deswegen sage ich auch so, ich bin jetzt da, wo ich bin, weil ich nur an mich geglaubt habe. Das ist das Einzige, ich habe nur an mich geglaubt. Und das ist das Problem vieler Menschen, die einfach nicht an sich glauben oder Angst haben vor etwas, zu viel nachdenken. Mach einfach, glaub an dich.
Ist das das, was du mit Entscheidung meinst? Also, dass du sagst so, ich habe mich jetzt dafür entschieden, das durchzuziehen. Und mit dieser Entscheidung kommt dann auch, okay, wenn wir es machen, machen wir es gescheit. Dann mache ich mir einen Plan. ABC, die und die Risiken bestehen. Im Unternehmerischen wird man wahrscheinlich SWOT-Analyse oder sowas machen. ich entscheide mich dafür und deshalb ziehen wir das Ding jetzt auch durch. Und dann kann es nur gut werden.
Ja, also für mich ist so...
Ist das das, was du mit Entscheidung meinst?
Nein. Ich bin so ein Mensch, ich möchte im Leben nichts bereuen. Ich möchte nicht irgendwann zurückblicken und sagen können, ey, ich hab's nicht gemacht. Oder etwas bereuen, etwas nicht gemacht zu haben oder nicht richtig gemacht zu haben. Und wenn ich mir Ziele setze, dann die größten Ziele. Ich denke sehr, sehr groß. Ich frage nach ganz viel. Ich sage immer, you have not because you ask not. Deswegen frag ganz nach ganz viel im Leben. Dann hast du die Möglichkeit, auch viel zu bekommen. Deswegen, ich denke sehr groß und setze mir halt große Ziele und tu es dann einfach auch. Und ja, das ist so das, was mich dann auch treibt in dem Moment.
Was war so, weil du gerade sagst, du warst jetzt die letzten Tage auch auf Vorträgen und so weiter, was war so der größte Aha-Effekt für die Jungs und Mädels in dem Vortrag?
Ja, dass man halt erstmal eine, für mich ist Regel Nummer eins sowieso, wenn man Erfolg haben möchte, erschaffe eine Vision. Ne? Wenn du gar kein Ziel hast, du weißt gar nicht wohin. Deswegen ja, ich hatte das Problem, ich war bereit, alles zu tun. Ne? Das Problem hatte ich nicht. Ich war nie faul oder oh, ich habe keine Lust oder ich habe Angst oder ich weiß. Ich habe einfach nur nicht gewusst, wo lang. Ne? Das war jahrelang mein Problem. Jahrelang. Ich war aber immer schon jemand, der sehr fleißig war, ehrgeizig, motiviert, energievoll. Ich habe immer trainiert und alles gemacht. Aber ich wusste nicht, wohin damit. Was soll ich denn machen? Deswegen ist Regel Nummer eins, erschaffe eine Vision. Ne? Und das kannst du, indem du halt, wie gesagt, das herausfindest, indem du halt immer Dinge tust, ausprobierst, machst und dann, dass du für dich herausfindest. Und wenn du deine Vision hast, für mich, ich denke, ich brauche bis heute auch nicht, ich brauche keine Motivation. Keiner muss mich motivieren. Auch auf solchen Reisen nicht. Ich brauche keine Motivation von außen. Das ist alles eine Frage von, wie sehr willst du etwas? Das ist alles eine Willpower, wenn man so sagen kann. Und mein Wille ist so groß, denn ich könnte... Niemand könnte mich da in dem stoppen. Und diesen Willen, den kann man auch entwickeln, indem du deine Ziele, deine Vision, wo du hin möchtest, visualisierst. Ich mache das alles über die Vorstellungskraft, weil bei mir, ich bin ein richtiger Tagträumer. Ne? Egal, was ich gerade mache, auf dem Weg her, im Bus oder wenn ich beim Kochen bin, beim Laufen, ich träume wirklich. Also richtig, ich sehe Bilder im Kopf, detailliert von dem, was ich erreichen möchte, von dem, wo ich stelle mir das vor und wenn du jeden Tag daran denkst, dann wird es irgendwann für dich zur Realität und du fängst an daran zu glauben, weil du das immer vor dir hast und weil du das immer vor dir hast, wächst der Wille, dann das erreichen zu wollen und deswegen glaube ich nicht an Motivation. Die Frage sollte eher lauten, wie sehr willst du etwas? Mhm. Wenn du das dann auch hast, du hast eine Vision, du hast diesen Willen entwickelt, dann kann dich nichts mehr aufhalten. dann machst du einfach nur. Dann ist du nur die, der Unterschied zwischen dir und einem erfolgreichen Menschen ist dann nur, was dann nur ist, träume größer, noch größer. Egal, was du, wie groß du denkst, denke noch größer. Das ist dann noch das, das Nächste, was ich sagen kann, wenn du ganz großen Erfolg haben willst. Einfach noch größer denken. Ich sag mir, ich bin sehr bescheiden. Ne? Ich rede auch nicht groß, ich erzähle auch nicht von meinen Zielen und Träumen. Und es, ich mache das auch nicht aus falschen Gründen, um bekannt, berühmt, das ist mir sogar unangenehm. Ich mache das einfach für mich. Ich will der Beste der Welt werden. Weißt du, so groß denke ich. Will der Beste der Welt werden. Und warum nicht? Was ist daran falsch? Was ist daran falsch? Viele denken an sich, oder viele, die meinen Werdegang so ein bisschen verfolgt haben und die mich vielleicht von der Schulzeit noch kennen und wo ich keinen Kontakt mit denen habe, die denken sich wahrscheinlich, warum? Und ich kenne den doch, der war doch hier früher in meiner Schule, warum soll... ja, was ist daran falsch? Muss es irgendwie jemand aus Amerika sein, der einen coolen Namen hat, der dann der Beste der Welt wird? Warum kann Savas nicht, Savas, der aus Bremen, aus Block Diek, warum kann der nicht der Beste der Welt sein? Weißt du, warum nicht? Weil viele einfach nicht groß denken. Also nicht den Mut haben, groß zu denken. Deswegen will ich einfach, dass es normalisiert wird, dass man einen Traum haben darf. Egal wer es ist, egal wo du herkommst. Du darfst es träumen, zu träumen. Denk einfach mal anders, ne? Verwirkliche dich. Also das ist so in dieser Gesellschaft so voll komisch geworden. Also wirklich, du musst das schon voll verstecken. Mir ist sogar unangenehm, darüber zu sprechen. Vorher war es mir immer noch unangenehm. Wenn mir jemand gefragt, was ist dein nächstes Projekt? Mir war das unangenehm. Weil ich wusste, diese Person, der ich das jetzt erzähle, nicht immer, aber die wird es nicht verstehen. Die wird es nicht verstehen. Und das ist so traurig eigentlich. Und
Glaubst du, dass das was typisch Deutsches ist? Weil du gerade auch sagst, warum muss das ein Ami sein?
Ja, so also ein bisschen schon, doch. Ein bisschen schon. In Amerika, wenn du so sprichst, die sagen, geil, cooler Typ und so, die feiern das dann, wenn du das dann auch schaffst und so, ne? Und, aber in Deutschland ist es ein bisschen, es ist so, du musst dir vorstellen, das ist so, man will nicht, dass irgendwie was anders ist, jemand anders ist oder so. Stell dir mal so eine Wiese vor mit Blumen und eine Blume wächst so ein bisschen größer. Was macht in Deutschland, würden die sofort, zack, rausschneiden. Das ist ein bisschen traurig. Aber wie gesagt, ich bin halt einfach nur jemand, der ein bisschen anders denkt, der ein bisschen größer denkt. Ja. Und das ist manchmal nur der Unterschied. Aber ich glaube wirklich, da sind so viele Menschen da draußen, die auch sowas können. Ja? Die aber einfach nur nicht in der Lage sind, größer zu denken. Das ist manchmal, macht nur den Unterschied aus. Dass die groß denken und sagen, ich kann das auch. Ich habe andere Sportler gesehen, andere Extremsportler, ne, die da waren, wo ich hin wollte. Dann habe ich mich gefragt, warum kann ich das denn nicht? Der ist auch nur ein Mensch. Der trainiert auch nur hart dafür. Wo ist dann der Unterschied zwischen mir und ihm? Also an hartem Training wird es nicht liegen bei mir. Dann dachte ich, der denkt einfach nur größer als ich. Und da hat es bei mir auch alles verändert. Deswegen sage ich ja, das Mindset ist bei mir die größte Stärke. Das harte Training, das ist für mich gar nicht der Rede wert. Das ist für mich selbstverständlich. Als ich zurückkam und es geschafft hatte und meine Schwester sagte mir dann, boah, du hast, weil die hat das echt mitverfolgt. Ne? Ich habe wieder zu Hause gewohnt gehabt. Die hat jeden Tag gesehen, wie hart ich trainiert habe. Und die hat gesagt, du hast echt hart dafür trainiert. So, du kannst stolz sein. Und ich meinte, nein, das war gar nicht das Harte. Das war gar nicht das Harte. Das harte Training ist für mich selbstverständlich gewesen. Das harte war es eigentlich für mich, geduldig zu sein, weiterzumachen, nicht aufzugeben, auch wenn es danach aussah, als wenn es gar nicht klappen würde. Da hätten so viele schon aufgegeben. Und das ist der größte Punkt, warum viele Menschen scheitern, dass die einfach zu früh aufhören. Auch, und dann, das ist das Problem. Für mich, du musst dir vorstellen, eine Sache noch, ich habe so hart trainiert, dass ich nach Hause kam. Ich habe so hart wie möglich trainiert, so hart wie es geht. Trainiert, kam nach Hause, hab was gegessen, hab mich hingesetzt, im Fernseher angemacht und dann habe ich angefangen, schlechtes Gewissen zu bekommen. Weil ich dachte, was mache ich hier gerade? Nein, ich muss weitermachen. Überleg mal, so, also man kann fast gar nicht mehr härter trainieren. Und dann gibt es da draußen andere Menschen, die so ein bisschen trainieren und dann oder ein bisschen was machen und dann erwarten die, ja, ich muss jetzt alles erreichen und bekommen. Nein, das ist nicht die Mentalität, wo du gewinnst. Deswegen, man muss so hart arbeiten, egal jetzt, ob arbeiten oder trainieren, dass man sich immer noch hinterfragen muss, ey, mache ich überhaupt noch genug? Und so, das Mindset hatte ich. So, das war für mich selbstverständlich. Das, was nochmal den Unterschied gemacht hat, wo man Erfolg hat, ist, nicht aufzugeben, auch wenn es nicht danach aussah. Ich hatte wirklich eine harte Zeit, wo ich alles aufgegeben hatte.
Was glaubst du, ist das, was die Leute dann davon abhält, das, also Dinge so durchzuziehen? Also ich habe ja gerade gesagt, für mich wäre zum Beispiel das Limit, 10 Kilometer zu laufen. Und so. Momentan bin ich sportlich nicht gut unterwegs und will das aber auch demnächst ändern. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, also so ein paar Erkenntnisse von dem, was du gerade geschildert hast, hat es bei mir auch lange gedauert, bis es mal geschnackelt hat, bis ich kapiert habe, dass man sich Dinge halt einfach auch erarbeiten muss. So, dass man halt einfach bis dahin gehen muss, wo es weh tut und dann noch weiter, weil sonst trittst du auf der Stelle mehr oder weniger. Und dieser Punkt des Schmerzes, der verschiebt sich ja, also Schmerz in Anführungszeichen, der verschiebt sich ja immer so ein bisschen. Und am Anfang ist er noch relativ nah an dem Punkt, wo es gemütlich ist und entfernt sich immer weiter weg. Ich habe jetzt angefangen, mich kalt zu duschen zum Beispiel morgens. Jeden Morgen kalt zu duschen, 2 bis 3 Minuten lang. Und dieser Punkt, wie lange du es aushältst in der kalten Dusche, der verschiebt sich auch immer länger. Beziehungsweise das wird zur Routine, wird komplett normal, dass du dich kalt duscht. Und es ist dann auch nicht mehr schlimm, in die kalte Dusche zu gehen. Das ist vielleicht ein okayes Beispiel. Aber also was glaubst du, woran es liegt, dass Leute sowas nicht sehen? Dass es sowas bedarf, dass einem nicht einfach der Erfolg zufliegt, dass jemand von irgendwie einem Filmregisseur an der Kasse entdeckt wird, sondern dass man halt was dafür tun muss. Woran glaubst du, liegt das?
Also das Sportliche, wenn das ist ja etwas, was ich liebe. Deswegen, da brauche ich immer nie Motivation, da brauche ich auch keine Disziplin. So, das ist für mich klar, dass ich muss sogar, ich will sogar. Und was halt den ganz großen Unterschied macht, sind halt andere Sachen. Ne? Es hat nicht an Arbeiten oder Trainieren gelegen. Das ist halt dieses Durchhaltevermögen. Zum Beispiel, ich sag auch, Erfolg ist wie so ein Puzzle, ne? Wenn ein Puzzleteil fehlt, dann kannst du auch keinen Erfolg haben. Alles muss stimmen. Alles muss sein. Auch dieses harte Arbeit sollte schon 100% da sein. Geduldig sein, an dich glauben, das ist schon klar. Aber selbst das reicht auch nicht manchmal. Stell dir vor, du hast das jetzt alles. Du hast hart gearbeitet oder bist trainiert und bist geduldig und glaubst an dich selbst. Dann wirst du vielleicht auch immer noch nicht den ganz großen Erfolg haben. Eine Sache fehlt noch. Diese Eigeninitiative. Dass du diesen Weg, selbst wenn der nicht mehr da ist, dass du den suchst. Verstehst du? Das ist als Beispiel bei mir jetzt ein Film entstanden, der bald im Kino erscheint, im Herbst. Und die sind nicht auf mich zugekommen. Ich bin auf die zugekommen. Und das ist das, was vielen Menschen auch noch fehlt. Diese Eigeninitiative, dass du den Mut hast. Ich hatte den Mut, obwohl ich bin ein Niemand, ne? Ich war nicht bekannt, ich hatte nicht viel vorzuweisen. Ich habe die einfach angeschrieben und gesagt, hi, ich bin der Savasch, ich habe ein cooles Projekt, mein Projekt geht so und so, wollt ihr nicht einen Film mit mir machen? Habt ihr nicht Interesse? Und die haben dann sofort angerufen gehabt, wir haben uns getroffen gehabt. Ich habe dann nicht nur mit dem Projekt überzeugt, also im Nachhinein haben die auch gesagt, du als Mensch halt überzeugt nochmal. Und das ist aber, was ich meine. Einfach diesen Weg selber finden, oder diese Möglichkeiten selber suchen, ja. Es wird dir nicht alles geschenkt.
Ja.
Deswegen, das meinte ich, dass du, ja, diese Eigeninitiative, das alles braucht man nochmal. Aber wie gesagt, was für mich am meisten geholfen hat, ist halt diese Geduld. Also Geduld ist für mich die krasseste Eigenschaft, die man braucht. Und für mich halt sehr, sehr wichtig. Weil ich habe sehr viel Geduld gebraucht. Weil, wie gesagt, ich habe null Unterstützung bekommen. Ne? Auch von der Familie nicht. Es gibt natürlich auch andere Menschen, die bekommen wirklich sehr viel Unterstützung, auch von der Familie und so, Rückendeckung oder mit allen anderen, auch finanziellen Sachen. Ne? Ich habe 0,0 Unterstützung gehabt. Ne? Nicht nur Unterstützung, dass ich keine Unterstützung bekomme, also sogar eine Last, indem man mir halt versucht hat, das halt auch auszureden. Und das war halt, ich war ja zusätzlich unter Druck, wo ich mich selber auch mal Zweifel hatte. Ne? Das hat was mit mir gemacht. Das war so, ich habe schlaflose Nächte gehabt. Das war sowieso schon ein harter Weg. Ne? Aber dann noch, dass die eigene Familie dann nochmal drauf, und das hört sich jetzt sehr negativ an, deswegen muss ich das klarstellen. Ich war auch meiner Familie bis heute auch nie böse, weil ich verstehe das. Weil meine Familie liebt mich. Wir sind alle sehr eng. Ne? Ich bin ohne Vater aufgewachsen. Wir sind eine kleine Familie. Wir halten alle zusammen. Und ich verstehe das, warum die so reagiert haben. Weil die einfach das Beste für mich wollten, aber die haben nicht verstanden, bis heute nicht, dass das Beste für mich, dass das, was ich gemacht habe, das Beste für mich war. Ja, weil keiner kann in deinen Kopf reinschauen. Keiner kann sehen, das, was du siehst. Keiner kann sehen, was du für Vision hast, wie sehr du es willst. Ja, deswegen habe ich das meiner Familie nie böse genommen, weil ich wusste, ey, die wissen gar nicht, dass ich so hartnäckig bleiben werde, bis ich es schaffe. Die können sagen, was sie wollen. Und deswegen habe ich das denen nie böse genommen. Und es gab mal so eine Situation, sowieso das letzte Jahr war eines der härtesten meines Lebens, weil da einfach, weil es null danach aussah, schon lange nicht. Ich habe davor jahrelang schon auch nichts damit verdient und was auch immer. Und letztes Jahr war es dann soweit, dass ich auch, wo ich alles aufgegeben hatte und wo ich dann meine Wohnung in Hamburg gekündigt habe, wieder zurück zu Hause. Ich habe kein Leben mehr gehabt. Ich habe nur trainiert. Ich habe nichts anderes gemacht und immer noch keinen Erfolg gehabt. Familie kommt noch dazu. Das war wirklich sehr, sehr hart. Und hatte ich dann einen Moment, und dieses Erlebnis werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Das wird man auch in meinem Buch lesen. Meine Schwester kam dann, also oder hat mich zu einem Gespräch gebeten, zu Hause, so ein Krisengespräch richtig schon. Und man muss wissen, meine Schwester und ich, wir sind wie beste Freunde. Und sie ist so das Oberhaupt der Familie, nicht meine Mutter. Sie ist so, sie hat das Sagen, ne? Ich habe sehr viel Respekt vor ihr. Und wir saßen dann so, und meine Mutter saß dann auch, die haben gesagt, Savasch. Und dann war da so ein Tisch. Oh, ich werde gerade ein bisschen emotional. War ein Tisch und da waren alles so voller Rechnungen, ja. Weil ich nichts mehr. Ich habe ja von nichts gelebt, ja. Ich habe auch nie Arbeitslosengeld bekommen. Also bewusst nicht. Ich habe mich dagegen gestellt, weil ich dachte, ich habe mich jetzt für diesen Weg entschieden und dann wird, egal wie hart das wird, ich muss das jetzt machen. Ich habe mich quasi selbst bestraft, ja. Und dann standen die da, auf dem Tisch waren dann die ganzen Rechnungen, Versicherungen, die ich nicht mehr zahlen konnte. Und haben dann gesagt, okay, es reicht. Du kannst nicht mehr weitermachen, weil gib einfach auf. Guck mal, du hast versucht, gib einfach auf. Es sieht einfach nicht danach aus, als wenn du es damit irgendwie schaffen könntest, ne? Und da bin ich auch genauso wie jetzt, wurde ich emotional, weil das war fast war voll, ja? Ich war schon so voll unter Druck, wo ich mich selbst irgendwann auch gefragt habe, ey, nein, ich will das machen. Und dann habe ich denen auch gesagt, nein, ich muss das machen. Ich bin jetzt diesen Weg angefangen zu gehen, bin schon so in der Mitte, ich werde niemals umdrehen, aus Prinzip nicht mehr. Es wurde eine Prinzipsache für mich. Ich muss es jetzt weitergehen und damit Erfolg haben. Und die haben mir das da versucht auszureden. Ich habe gesagt, nein, ich mache. Dann hat meine Schwester gesagt, ich gebe dir eine Frist, eine Deadline. Wenn du es mit dem nächsten Projektidee jetzt, mit deinem Peru, wenn es danach nicht mehr irgendwie aussehen würde, als wenn du damit irgendwie einen Beruf machen könntest oder damit irgendwie Erfolg haben könntest, dann hörst du auf. Und guck mal, wie gesagt, nochmal, ich will es erwähnen, bevor irgendwie jemand schlecht über meine Schwester denkt, das war nett von ihr gemeint, weil die haben gesehen, die konnten das nicht mehr sehen, dass ich jeden Tag ohne Geld aus dem Haus gegangen bin. Ich bin rausgegangen, ich konnte mir draußen nichts zu trinken oder zu essen kaufen. Ich hab trainiert jeden Tag, ich konnte mir nichts zu essen kaufen, ja. Und das hat denen mehr wehgetan als mir. Ich habe mich nie beschwert und wie auch jetzt heute, wenn wir heute mit meiner Schwester sprechen, ich habe ihr gesagt, guck mal, ich habe ihr das erklärt. Habe ich mich jemals beschwert, dass ich kein Geld hatte? Ne? Die gesagt, nein, hast du wirklich nicht. Aber die konnten das nicht mehr sehen. Die haben, das hat denen mehr wehgetan als mir. Das haben die aber nicht verstanden, dass es für mich okay ist, zu verzichten, weil das gehört dazu, zu verzichten, zu opfern, um dann irgendwann mal ja den ganz großen Schritt zu machen. Und dann hat sie gesagt, okay, dann wenn es nicht danach aussieht, dann gibst du auf. Und ich habe gesagt, nein, ich mache weiter. Ich wäre auch so hartnäckig geblieben und hätte weitergemacht. Und dann halt zum Glück jetzt so mit diesem Projekt hat sich natürlich jetzt viel verändert. Und nicht nur, weil ich jetzt ein bisschen Erfolg damit habe oder von leben kann. Meine Familie ist nicht deswegen jetzt stolz auf mich. Sie sind stolz auf mich, weil die erst jetzt so verstanden haben, was das alles überhaupt bringt, was ich mache. Ja, dass ich halt so viele Menschen damit inspirieren kann. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Menschen, die krebskrank sind, die sagen, ey, ich ziehe die Kraft von dem, was du tust. Und nicht nur die Nachrichten aus dem Internet, auch real life kommen Leute auf meine Familie zu und sprechen auf mich an. So, also die Freundinnen von meiner Mutter, ne, das sind so ältere türkische Mamas, so Tanten, die so Kopftücher tragen. Selbst die sagen, ey, das hat mich so motiviert, was dein Sohn macht. Ich gehe jetzt auch jeden Abend spazieren draußen länger. Also sowas. Und das hat meine Mutter und meine Schwester erst dann erkannt, was das überhaupt bringt. Deswegen sind die stolz. Und ich habe auch eine große Absicht dahinter, ja. Ich mache das jetzt nicht nur, ich will jetzt voll den sportlichen Erfolg haben. Natürlich, das sollte man auch haben, aber ich sehe auch eine gute Absicht dahinter, ja. Ich will irgendwann mal zurückschauen und sagen, ich habe viele Menschen inspiriert. Und auch ein Beispiel, ein Freund von mir war jetzt vor kurzem in Istanbul und hat halt einen Bikepacker getroffen aus Deutschland und dann hat er gesagt, ey, ich habe einen Freund, der Savas, der macht auch so Sachen. Und er hat gesagt, ja, ich kenne ihn. Durch ihn bin ich darauf gekommen und durch ihn bin ich jetzt von München nach Istanbul gefahren. Weil er mir überhaupt gezeigt hat, dass man das so machen kann, ja, auf authentische Art und Weise, weil ich bin auch kein Superheld. Ja, ich habe dadurch hat er, und das ist für mich so viel wert, ne, weil das, ich weiß, was so eine Reise mit einem macht, und ich kann mir gut vorstellen, dass das diese Reise etwas in ihm verändert hat, positiv, und durch mich, und das macht mich stolz, ja, nichts anderes so. So mich irgendwo im Fernsehen zu sehen, das war am Anfang cool, aber das ist nicht, was mich stolz macht. Sowas macht mich stolz und jetzt habe ich voll viel erzählt und bin emotional geworden, aber okay, jetzt darfst du auch mal was sagen.
Ja, nein, darum geht's ja auch, Savas. Also ich kann mir auch vorstellen, oder glaubst du, dass dadurch, dass dir so ein bisschen auch nicht Steine in den Weg gelegt wurden, aber dir schon auch immer wieder ins Gewissen geredet wurde und so weiter und so fort, dass sich das vielleicht nicht noch mehr gefestigt hat bei dir? Dass du gesagt hast, ich gehe da jetzt mit noch mehr Wumms raus aus dem Ganzen?
Doch, auf jeden Fall. Genau das, nach so einem Gespräch bin ich direkt zum Trainieren gegangen. Ich dachte, nein, ich...
Jetzt gerade erst recht,
sowieso. Aber wieso, ich bin bei sowas, wenn ich etwas will, dann bin ich... und etwas sich vor allem nicht nur will, sondern es richtig anfühlt, dann kann mich keiner mehr stoppen. Also wirklich, ich bin ein Merz. Ich weiß nicht, ob das ein Bauchgefühl ist oder ob das aus dem Herzen ist. Ich folge immer danach, ne? Auch wenn ich zum Beispiel neu über etwas nachdenke, eine Idee habe oder so, dann lasse ich mir Zeit und dann höre ich auf mein Gefühl. Und es war immer richtig, immer auf mein Gefühl zu hören. Und das hat sich einfach, diese ganze Idee, diesen Weg zu gehen überhaupt oder das Projekt an sich, das hat sich alles richtig angefühlt. Ich wusste, das hat einen Sinn und es wird klappen. Und deswegen, ich habe auch immer als religiöser Mensch, also ich habe immer gebetet natürlich auch dafür, und oft mit zu Gott gesprochen und gesagt, wenn das Ganze mich zu einem besseren Menschen macht, dann hilf mir, da erfolgreich zu sein. Lass das meine Bestimmung sein, ja. Ich will, dass es meine Bestimmung wird. Dass ich derjenige bin, der viele Menschen inspirieren kann. Und ich schwör's dir, wenn ich jetzt gerade damit jemanden motiviert habe, dass er sagt, boah, ich habe auch eine Leidenschaft, ich wollte auch diesen Weg gehen, ich habe mich nie getraut. Wenn der jetzt sagt, ich will das jetzt auch machen und zieht das durch und schafft es, das ist für mich so, dann... Weißt du, das ist so, für mich, diese Bestimmung will ich auch haben. Ich will derjenige sein für diese Menschen. Gerade in Deutschland auch, ne? Gerade, wo viele auch einfach nicht so das Mindset haben oder sich etwas mal trauen oder wo die Angst haben, was andere über mich denken können. Nein.
Ja, ich glaube, dass da ganz viel von dem hier auch mit reinspielt. Also ich halte gerade mein Handy nach oben. Social Media und Co., glaube ich, spielt da ganz, ganz viel mit rein. Das, wie das mit den Kommentaren, Dinge, die einfach niemand zu dir im Real Life sagen würde, in dem Moment, wo du aber ein bisschen, wo die Blume aus dem Feld so ein bisschen hinaus sticht, haben die Angst abgeschnitten zu werden. Also ich merke es bei mir selber ja auch, so das mit dem Podcast jetzt, du versuchst natürlich auch nichts Falsches zu sagen, aber davon lebt ja letztendlich eine Gesellschaft, auch mal was Falsches sagen zu dürfen, berichtigt zu werden und dann wieder in die richtige Richtung zu laufen gemeinsam. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel davon mit reinspielt auch. Ja. So viel Positives es aber auch mit sich bringt, weil du erreichst dadurch natürlich auch super viele Menschen im Positiven.
Ja, also ich bin jetzt gerade auch, also jetzt habe ich wieder diesen Moment, ne, was ich jetzt immer schon längerem habe. Wenn man das so oft, so lange im Kopf hatte, ja, diese Träume, sagen wir mal, und der Weg dahin ganz lang war und dann auf einmal hast du deinen so Traum erfüllt oder du erfüllst deinen Traum, dass du brauchst so lange, um das überhaupt zu realisieren. So, jetzt habe ich mir so ein, zwei, also Träume, so Ziele, sagen wir mal Ziele erfüllt oder erreicht, wo ich das zu realisieren, das braucht wirklich Zeit. Und jetzt gerade denke ich mir auch gerade so, ich bin einfach so dankbar und glücklich. Und das hatte ich auch bei dem bei meinem Vortrag auch, ne? Das war immer auch ein Ziel. Ja, ich habe auch, was ich meine, ich habe mir schon vorgestellt, dass ich mir irgendwann Vorträge halte. Da habe ich, das war Jahre vorher, ja, wo ich noch nichts gemacht habe, habe ich mir vorgestellt, irgendwann mal, da werde ich irgendwie erfolgreich und dann werde ich auf der Bühne stehen und Vorträge halten und genau von das erzählen so. Und das ist, was ich meine. Denke groß, hab eine Vision, ja. Ich weiß noch, ich habe dann für 3 Monate zur Überbrückung, weil meine Schwester auch als bei einem Automobilhersteller in einem Projekt als Projektmanagerin gearbeitet hat, war ich auch 3 Monate, habe dann einem Automobilhersteller in der Produktion gearbeitet. Ja, du musst dir vorstellen, so ein Band läuft, Auto fährt da ganz langsam und du machst da so eine Monitor in der Nachtschicht, jeden Tag in der Nachtschicht, 9 Stunden lang. Ja, und dann hast du so eine monotone Arbeit. In diesen 9 Stunden habe ich die ganze Zeit geträumt. Ich habe die ganze Zeit meine Ziele visualisiert. Ich habe mir wirklich vorgestellt, genau diese Vorträge, dass ich die halte und dass ich dann habe ich gelacht, dann dachte ich mir, und wenn ich dann am Ende des Vortrags bin, werde ich genau das erzählen, dass ich hier diese Arbeit mache und mir das schon vorstelle und mir Gedanken mache, was erzählst du denn dann da und so, ne? Und genau das habe ich jetzt gemacht vor ein paar Tagen.
Geil.
Ich stand dann da, mein Vortrag war fast vorbei und habe gesagt, Leute, zurück zu visualisieren, und dann habe ich gesagt, habe ich diese Story erzählt, ja? Und dann habe ich auch gesagt, ich stehe hier nur wirklich, ich stehe hier nur, weil ich an mich geglaubt habe. Das alles, was ich erzähle, ja, das ist kein Geheimnis, ja. Das sind einfach meine Erfahrungen, aber ich stehe hier nur, weil ich an mich geglaubt habe. Jeder kann das alles erreichen, ja. Und deswegen, das ist so, fühlt sich unreal an.
Ja, ich wollte gerade sagen, und du hast es erreicht. Das muss man halt auch dazu sagen. Du hast es erreicht. Du hast die über 5.700 Kilometer.
5.170, ja,
Ah,
nicht
5.100, Entschuldigung, ich habe es verwechselt mit. Ja, sorry, 5.170. Die hast du einfach abgerissen. Das.
ja, also darum, das war ja gar nicht mein Ziel, darum geht es mir gar nicht. Mein Traum war ja immer irgendwie, nicht nur das Projekt an sich, allgemein, das tun zu dürfen,
Ja.
ja, aus dieser Leidenschaft, wo es wirklich so schwierig ist, überhaupt einen Beruf zu machen. Also es ist fast unmöglich, davon zu leben. Jeder macht das so als Hobby. Man macht beruflich etwas und dann sagt man, okay, in meinen Urlaub gehe ich 2, 3 Wochen und mache ein Abenteuer. Aber daraus einen Beruf zu machen, ist so unwahrscheinlich, dass man überhaupt denkt, dass man darum mit Geld verdienen kann. Das ist was Krasses so. Das ist was ganz anderes. Und für mich, ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie irgendwas es geschafft habe. Es ist mir sogar echt unangenehm, das zu sagen. Aber für mich, es fühlt sich das schon so weit an, weil ich von ganz unten komme. Aber ich will auch niemals das Gefühl haben, dass ich irgendwo angekommen bin. Ja? Deswegen, der Weg ist immer das Ziel bei mir, auch im Leben. Und deswegen will ich, selbst wenn ich Sachen erreiche, will ich trotzdem weitergehen. Weil jetzt kommt ein Zitat von mir, das ist auch mein Lieblingszitat. Derjenige, der den Weg liebt, wird weiterkommen als derjenige, der nur das Ziel liebt. Deswegen, ich tue das, was ich liebe, und dann, wenn du das tust, was du liebst, dann wirst du alles automatisch erreichen. Du wirst Sachen erreichen, die kommen plötzlich. Deswegen, und ich bin einfach nur, ich bin nichts Besonderes. Ich bin einfach nur jemand, der aus leidenschaftlich etwas tut, der einen Traum hat und daran geglaubt hat und jetzt diesen Weg gegangen ist. Mehr nicht.
Wie, wenn du sagst, ich krieg das Zitat nicht mehr zusammen, ich muss es mir später nochmal anhören, aber
Derjenige, der den Weg liebt, wird
derjenige,
weiterkommen als derjenige, der nur das Ziel liebt.
genau, wenn du sagst, derjenige, der den Weg liebt, wird weiterkommen als derjenige, der nur das Ziel liebt, wie war es dann für dich, in Lima anzukommen?
Sehr gut, und darauf habe ich direkt eine Antwort, weil darüber habe ich auch schon letztens gesprochen gehabt. Wie muss ich mich da gefühlt haben? Ich habe mich leer gefühlt. Ich habe mich sehr leer gefühlt, weil, du musst dir vorstellen, diese 87 Tage lang, man hat sich so sehr daran gewöhnt, ja, das war dann mein Leben, und dann dazu anzukommen und dann zu denken, zu realisieren, es ist jetzt vorbei, man fühlt sich einfach leer. Aber die 87 Tage davor, diese Vorstellung davon, mein Ziel näher zu kommen, das war viel größer noch. Das war noch viel größer und bei mir sogar noch extremer, weil ich wusste ja, wo ich ankomme. Ich war ja davor, weil ich bin in Lima gestartet, am Plaza de Mayor. Das ist ein großer Platz in der Stadt. Und ich komme da wieder an. Das war schön. Das war ein ganz anderer Unterschied, weil am Tag, weil ich habe mir diese Bilder da eingebrannt, das war in meinem Kopf, ich wusste, wo ich ankomme. Und deswegen konnte ich das auf meiner Reise immer gut visualisieren. Ich habe den Plaza de Mayo gesehen, ich habe mich gesehen, wie ich da ankomme und diese Flagge da auf habe. Deswegen war die Vorstellung immer ganz, ganz groß. Und aber als ich dann ankam, war eine ganz anderes Gefühl. Natürlich war ich irgendwann dann auch mega glücklich und so, weil je schwerer der Weg, desto größer die Freude, aber nicht nur der Weg in Peru war schwer, sondern ich war da auch sehr emotional, als ich ankam, weil der ganze Weg, die letzten Jahre waren schwer. Daran habe ich gedacht, wo ich in Lima war, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich habe es geschafft, ich habe etwas geschafft. Und deswegen, und da musste ich an die letzten Jahre denken, ja, wie hart der Weg für mich war. Und da, das war eine riesen mehr Erleichterung als Glück in dem Moment. Ich habe mich einfach so erleichtert gefühlt. Und
wie hat sich dein Körper angefühlt, als du dort warst?
Musst dir vorstellen, auf dieser Reise, auf so einer Reise, du bist so fokussiert mental, ja. Das, und wenn du so fokussiert bist, du hast dann diese Fähigkeit, so die Schmerzen so ein bisschen auszublenden, ja. Und in dem Moment, wenn du ankommst und der Kopf dann realisiert, es ist vorbei, dann lässt er los. Und dann spürst du auf einmal diese ganzen, die Schmerzen, die Erschöpfung, dass du dann fast schon hinfällst. Und ja, ich hab dann natürlich losgelassen und mich so langsam, also das hat echt gedauert, bis ich das so realisiert habe. Und das war auch, kam dann auch plötzlich, das ging ja um die Welt. Das waren über 100 Ländern in den Medien. Ich habe jeden Tag Anfragen von ganz großen Tageszeitungen in Frankreich, Spanien, was auch immer bekommen.
Wow.
Das war wirklich krass für mich. Aber das Erste, was ich getan habe, ich kam in Lima an, am Plaza de Mayo. Der José Miguel hat mich empfangen, auch eine lange Geschichte. Zu denen habe ich echt so ein Vater-Sohn-Verhältnis, weil ich habe noch nie einen Vater gehabt. Und deswegen war das echt auch emotional. Aber ich wollte, und dann Kameramänner haben dann gefragt, Savas, was willst du machen? Willst du was essen? So, was willst du? Hast du verdient? Ich habe gesagt, fährt mich bitte in ein Einkaufscenter, weil ich frische Sachen gebraucht habe. Ich wollte daran, ich schwör's dir, ich habe daran gedacht, während der Reise habe ich gedacht, oh. Nee, ich hab gesagt, oh, bald wieder so einen sauberen, gemütlichen, bequemen Hoodie zu tragen, so. Daran habe ich gedacht. Und ich habe gesagt, bitte fahrt mich in ein Einkaufscenter. Und dann bin ich, so wie ich war, in ein Geschäft reingegangen, habe mir dann saubere Unterwäsche geholt und saubere Kleidung gekauft, Socken. Und bin dann erst ins Hotel, hab dann geduscht und dann die sauberen Sachen getragen. Und dann war ich so, wow. Das war, danach war sowieso alles erstmal richtig ungewohnt. Man muss sich vorstellen, ich war halt wie so ein Tier gelebt quasi gefühlt in der Wildnis und dann wieder so einen guten Kaffee zu haben, ne? Ich trinke gerne Kaffee, so einen guten Kaffee wieder zu haben war so komisch und dann ein Bett oder also das war, daran musste man sich erst wieder gewöhnen, so wieder in der Komfortzone zu sein und ich bin so ein Mensch, ich fühle mich außerhalb meiner Komfortzone manchmal auch wohler. Aber ich habe es genossen. So Sachen wie in den Supermarkt gehen in Deutschland, da so viel Auswahl an Produkten zu haben, ist, war auch sehr anders für mich. Und daran habe ich auch immer gedacht. Ich habe mich so gefreut auf manche Produkte, weil ich das auch lange Zeit nicht hatte. Und diese 87 Tage, wo ich unterwegs war, haben sich für mich angefühlt wie 3 Jahre oder ein Jahr, weißt du? Ja. Das war, kam mir länger vor, weil ich habe sehr Intensives erlebt gehabt.
Also wie du auch sagst, ne, manche fliegen halt 2 Wochen im Jahr in Urlaub und für die ist es dann ein Abenteuer und für dich waren es halt einfach 2 Monate.
3 Monate
fast. Oder 3 eigentlich, genau, fast, ja, richtig.
Genau. Ja, deswegen, das hat sich sehr lang für mich empfunden.
Okay.
Ja.
Und danach? Und danach bist du nochmal, also du bist nicht lange in deiner Komfortzone geblieben, gell? Also als wir kurz telefoniert hatten, als du mir dann irgendwann geantwortet hattest, hast du mir gesagt, dass du jetzt erstmal nochmal unterwegs sein wirst?
Genau. Ich kam dann nach Deutschland wieder, wo alles wieder sehr ungewohnt für mich war. Und wie gesagt, ich war lange auf so einem Hoch körperlich und vom Stresslevel her auch in so einem Hoch. Und dann plötzlich runterzufahren, ist sehr, sehr schlimm. Also mental auch, körperlich auch. Ne? Also körperlich in der Hinsicht, dass ich habe ein sehr niedrigen Ruhepuls. Und das kann gefährlich werden, wenn du abrupt aufhörst. Du darfst nicht aufhören, Sport zu machen. Das ist so irgendwie so fast schon ein Nachteil. Aha. Ja, du musst ständig in Bewegung bleiben. Um, ja, sonst fühlst du dich unruhig. Das ist auch gefährlich so mit dem Herzen, weil der sehr langsam schlägt.
Okay.
Und einerseits das, aber für mich hat es schon gereicht an Regeneration, nicht jeden Tag einen Ultramarathon gleich zu laufen. Deswegen bin ich auch am nächsten Tag, wo ich in Lima ankam, nochmal laufen gegangen. Aber als Gewohnheit so und einfach so ein Cooldown quasi. Dann aber nicht einen Ultramarathon, aber so nochmal eine Runde laufen gegangen oder die nächsten Tage auch. Einerseits das körperlich und mental auch, dass man nicht in so ein Loch fällt, ja. Ich war dann in Deutschland direkt und es war so, ich war zwar bei einer Familie, hab mich gefreut, aber ich war so direkt, oh nee. Und deswegen war das cool nochmal oder gut für mich, dass ich dann nochmal, dann bin ich in die Alpen gefahren und bin da nochmal gelaufen, mehrere Tage, auch täglich nur unter Marathon. Und einfach nochmal, ja, das habe ich dann direkt nochmal gebraucht. Auch jetzt, ne? Also ich werde nicht immer ein großes Projekt haben. Ich werde auch in der Zwischenzeit immer irgendwelche kleineren Reisen machen, so Trainingsreisen, wo ich das gar nicht groß ankündige, wo ich einfach mal sage, okay, jetzt fliege ich jetzt für 2 Wochen nach Marokko und laufe durch die Wüste, so als Training, so. Oder als, weil halt, wie gesagt, jetzt ist alles nochmal professionell geworden. Beim nächsten Projekt wird es auch wieder, wahrscheinlich wieder ein Buch geben oder einen Film. Und das dauert dann halt immer länger. Deswegen, und in der Zwischenzeit werde ich halt immer kleinere Dinge tun oder immer ständig in Bewegung bleiben.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du kannst dir auch vorstellen, irgendwann mal hart zu rudern, keine Ahnung, über den Atlantik zu rudern oder so. Ja, hast du schon ein dickes Projekt im Kopf? Willst du es überhaupt teilen?
Ich, auf keinen Fall würde ich das sagen, egal wie sehr ich dich mag, aber das ist so, ich sag, es ist, weil, es mehrere Gründe, weil es ist noch in der Planung, es ist echt kompliziert, was ich vorhabe, sehr kompliziert, deswegen ist es noch in der Planung, kann man nicht so, das wäre dumm, das zu sagen jetzt.
Ja.
Und es ist noch so weit hin, weg, und ich will es auch so ein bisschen auch nicht verraten, so.
Ja, hast schon
recht. Und ich will halt auch nochmal jetzt gerade, mein Buch ist noch nicht draußen, mein Film ist noch nicht draußen über Peru, und da will ich die Aufmerksamkeit natürlich da nicht wegnehmen, klar, weil das ist mega, was ich da noch zeigen kann.
Ja.
Das ist auch das Schönste an so einem Buch, einem Film, weil das, was ich da erlebe und das Abenteuer, ich kann die Menschen richtig mitnehmen. Das war immer mein Wunsch. Deswegen sollte es immer mal so einen coolen Film geben, weil ich die Menschen richtig mitnehmen möchte. So. Aber ich kann nur sagen, ich habe natürlich sehr viel Zeit gehabt zum Nachdenken, auch während meiner Reise schon. Und dadurch bin ich auf coole, verrückte Ideen gekommen. Und nochmal, ich bin nicht größenwahnsinnig, aber meine Grenzen haben sich jetzt nochmal verschoben. Ja, ich will, und darum geht es mir, etwas immer zu tun, wo ich den Reiz sehe. Ja? Deswegen bin ich kein Marathonläufer. Deswegen laufe ich auch hier nicht Marathon. Viele sagen, ey, läufst du bei dem Marathon mit? Ich so, nein, reizt mich nicht so richtig. Ja. Es ist eine ganz andere Sportart, was ich mache. Ich bin kein Marathonläufer. Und deswegen wird es auch was ganz Großes sein, wo ich länger weg bin, noch länger. Und
alright.
Hat es euch noch was verraten? Ich bin auf jeden Fall lange weg. Und ja, das.
Alles gut?
Ja, ja.
ich bin schon saugespannt, was du dir ausgedacht hast. Weil allein wie professionell das jetzt aufgezogen war und wenn du sagst, es wird noch professioneller, bin ich gespannt.
Ja.
Saugeil. Savas, damit du deinen Stuhl wieder verlassen darfst und wir dein Herz nicht irgendwie zu sehr belasten durchs Dasitzen, würde ich sagen, ich bin echt richtig platt, muss ich sagen. Ich finde es echt geil, was du da abgerissen hast und auch das Mindset, das du mitbringst. Da habe ich echt großen, großen Respekt davor und finde es auch geil, mit welcher Positivität du das Ganze rausträgst in die Welt. Und du bist einfach eine Inspiration, finde ich, für die Leute da draußen.
Dankeschön.
Das finde ich echt richtig cool. Ey. Von dem her, ich freue mich auf dein nächstes Projekt. Magst du den Leuten nochmal ganz genau mitgeben, wo sie dich finden können, unter welchen Namen auf Insta und so weiter, wie der Film heißt und wann er rauskommt?
Ja, also Instagram heißt ich savage.savage. Ne? Passt halt, ist immer mein Spitzname gewesen. Dann YouTube mache ich jetzt auch, werde ich auch mehr machen, auch Savage Savage. Ansonsten, mein Buch kommt jetzt ist wahrscheinlich dann jetzt schon draußen, also im Juni kommt mein Buch raus. Trail der Träume, kann man über Amazon oder überall, wo es Bücher gibt, kann man die auch kaufen. Und der Film kommt im Herbst, da steht noch kein Datum fest, wahrscheinlich im Oktober. Und der Titelname steht auch noch nicht fest. Kann auch sein, dass der Trailer Träume heißt, aber kann auch sein, dass er anders heißt. Da sind wir gerade dabei. Ansonsten freue ich mich. Das wird eine Kinotour geben, Deutschlandpremiere, wo ich an verschiedenen Orten, Städten auch dabei sein werde,
okay,
wo ihr dann kommen könnt und Fragen stellen könnt auch. Und ich freue mich wirklich einfach drauf, auf das Feedback von den Leuten.
Sehr geil. Jetzt kriegen wir alles mit über deinen Insta-Channel.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Tipptopp, wunderbar. Savage, Savage. vielen Dank für die 2,5 Stunden, die wir uns jetzt unterhalten haben.
Krass. Also wirklich, ich fand das auch gut, dass es so lange ist. Ich konnte viel mehr erzählen. Ja. Sonst war es immer so echt knapp und hat mich zurückgehalten.
Das ist mir auch wichtig. Und ja, da kann man schön tief in die Story eintauchen. Das war echt geil. Sehr cool.
Ja, danke schön.
Mille grazie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss an alle. Habe die Ehre.